Ja, ich bedanke mich beim Asta für die Einladung. Seit einem knappen halben Jahr hat sich in der Republik, besonders im Bereich der Politik, etwas geändert in der Einschätzung dessen, was hierzulande unter Rechtsextremismus läuft. Das Wort Rechtsextremismus mag ich nicht, ich will aber dazu nicht groß was sagen. Man kann sich es ab sofort immer mit Anführungszeichen vorstellen. Etwas Neues im Umgang mit Rassismus, Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit, Neofaschismus. Es ist August, September eine Kampagne von allerhöchster Stelle gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Rechtsextremismus, gegen Neofaschismus initiiert worden, die fast nichts mehr gemein hat mit der Aufregung, die 1991 bis 1993 anlässlich der sogenannten Asyldebatte die öffentliche Diskussion und auch die politische Praxis beherrscht hat. Nicht neu ist der Gegenstand oder der vermeintliche Gegenstand dieser Kampagne des Aufstands der Anständigen, nämlich die Aktivitäten von Rechtsextremisten. Die gab es immer schon, die gab es Anfang der 90er Jahre bis heute in derselben Qualität. Über Differenzen in der Quantität mag ich nicht reden. Daran kann es also nicht liegen, wenn es zu einer Neueinschätzung der sogenannten Täter, also der Rechtsextremen, gekommen ist, wenn es zu einer Neueinschätzung durch die Politik über das Ausmaß der Ausländerfeindlichkeit, des Rechtsextremismus, des Neofaschismus gekommen ist und wenn es zu einer neuen Maßnahmenkette, von einem neuen Maßnahmenarsenal gekommen ist. Die Neueinschätzung kann man kurz zusammenfassen, die Neueinschätzung der Täter kann man zusammenfassen als während Anfang der 90er Jahre unter tätiger Mithilfe von Bielefelder Wissenschaftlern die Rechtsextremen mehr oder weniger als orientierungslose Modernisierungsopfer, denen im Prinzip das Politische ihres Tuns abgesprochen wurde, bezeichnet wurden, weiß man heute, obwohl es sich um dieselben Menschen, zum Teil sogar personalidentisch handelt, dass es sich um Überzeugungstäter handelt, um Systemfeinde aus politischer Motivation heraus. Auch was das Ausmaß anbelangt, eine erhebliche Umorientierung, eine Kehrtwende geradezu. Während Anfang der 90er Jahre das Phänomen als Randphänomen, Phänomen am Rande der Gesellschaft und auch entsprechend quantitativ als vernachlässigenswert eingeschätzt wurde, weiß man heute, dass es sich um ein Phänomen handelt, das aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Das ist das Synonym für, es ist wohl ziemlich durchgesetzt, diese Ausländerfeindlichkeit in dieser Gesellschaft. Auch die Maßnahmen, die man beschlossen hat und durchzuführen beginnt und sich vorgenommen hat, unterscheiden sich erheblich. Während Anfang der 90er Jahre die Sozialpädagogen ein neues Arbeitsfeld eröffnet bekamen, vor allen Dingen die sogenannte akzeptierende Jugendarbeit, aufbauend auf den Bielefelder Theorien, die halt die orientierungslosen Jugendlichen integrieren sollten, in die Gesellschaft integrieren sollten, weil man der Auffassung war, Integration ist das beste Mittel gegen Rechtsextremismus, sieht man es heute anders. Diese politischen Feinde des Systems, der Demokratie, diese politischen, zum Teil neofaschistischen Überzeugungstäter gehören ausgegrenzt, gehören als Personen weggesperrt, gehören auf jeden Fall als Nichtdeutsche geächtet. Das ist das, was zu erklären ist. Wie kommt es zu diesem Umschwung in der Betrachtung und in dem Maßnahmenkatalog? Das ist mein Thema heute. Und ich möchte gleich am Anfang darauf verweisen, das ist meine Hauptthese, erstmal negativ formuliert, dass man diese Kampagne von oben gegen Rechtsextremismus nicht verwechseln darf, nicht verwechseln kann, das werde ich im Einzelnen zeigen, zum Beispiel mit dem Bemühen, etwas zum Schutz der Opfer, also der Ausländer, zu tun, dass man sie nicht verwechseln darf mit einer Kampagne, die motiviert ist durch Mitleid mit den brutal Zugerichteten, eben nicht nur theoretisch Diskriminierten, sondern brutal zugerichteten bis getöteten Opfern. Das ist nicht der Gegenstand des Bemühens dieser Kampagne. Und es geht, obwohl man dem Titel der Kampagne so etwas eigentlich entnehmen könnte, Kampagne gegen Nationalismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, geht es nicht darum, dem Nationalismus, dem neofaschistischen Rassismus auf den Grund zu gehen, sich beispielsweise die Frage zu stellen, wie es denn kommt, dass in dieser Demokratie so etwas mit schöner Regelmäßigkeit und einem erklecklichen Umfang auftaucht. Deswegen auch gleich am Anfang der Hinweis an die linke Antifa, sofern sie Repräsentanten hier im Saal hat. Auch sie sollte sich überlegen, und deswegen trifft alles, was ich im Folgenden sage, auch ihre Einschätzungen, sollte sich überlegen, ob sie wirklich der Auffassung ist, wie man im Augenblick in ihren Traktaten nachlesen kann, dass Teile ihrer alten Anliegen, die sie seit 10 bis 15 Jahren verfolgen, inzwischen in die Regierungskampagne eingegangen sind, ob sie wirklich ihre Anliegen darin wiederentdecken oder ob es wirklich zutrifft, dass diese Kampagne für das, was sie als Antifaschismus, als linken Antifaschismus betreibt, eine günstige Bedingung findet, ein zwar mit Skepsis betrachtetes, aber immerhin, mit dem man was anfangen kann. Vielleicht fällt ja auch anlässlich der Kritik, die ich vorzutragen habe, den autonomen und linken Antifas auf, dass das, was sie in den letzten 10, 15 Jahren selbst getrieben haben, nicht so recht was taugt. Ich will zeigen, dass diese Kampagne, die sich mit so wohlklingenden moralischen Attributen wie Toleranz, Anstand, Menschlichkeit und so weiter schmückt, weder vorhat, der praktizierten Ausländerfeindlichkeit ein Ende zu bereiten, also zum Beispiel Opfer zu schützen, noch vorhat, ernsthaft den Ursachen von Faschismus, von Neofaschismus, Nationalismus und Ausländerfeindlichkeit an die Wurzel zu gehen. Ich habe die Debatte, die ich jetzt hier anzetteln will bei euch, bei Ihnen, habe ich jetzt schon seit mehreren Monaten geführt, auch in Bremen in der Uni, und habe festgestellt, dass meine Argumente gar nicht gut ankommen. Dass ich Ihnen gegenüber, kaum bin ich fertig mit dem Vortrag, ein skeptisches Aber breit macht, das regelmäßig folgenden Inhalt hat oder regelmäßig folgende zwei Inhalte hat. Das eine Aber, ich gehe vorweg mal drauf ein, aus gutem Grunde. Das eine Aber heißt, diese Kampagne gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus mag ja noch so viele Unzulänglichkeiten, mag ja noch so viele Fehler und Mängel enthalten, aber im Prinzip muss sie doch in Ordnung gehen, weil sie doch ein Antinationalismus, antinationalistisches, ein antirassistisches, ja sogar ein antifaschistisches Anliegen verfolgt, dem wir Deutschen doch bei aller Kritik, die wir im Einzelnen vielleicht an der Kampagne üben mögen, doch unseren Beifall zollen müssen. Das ist die eine Sache. Es kann nicht sein, heißt der Inhalt dieses Aber, es kann nicht sein, dass diese Kampagne nicht dem Kern nach in Ordnung geht, weil es doch den Gegner, dem wir auch aufgrund unserer Vergangenheit verpflichtet sein müssen, Paroli bietet und ihn kritisch angeht, nämlich die Ausländerfeindlichkeit, den Nationalismus, den Neofaschismus. Der Kampf muss doch, wie gesagt, bei allen Mängeln, die mir sofort konzediert werden, obwohl ich gar nicht von Mängeln, sondern von wesentlich mehr geredet habe, kann es doch nicht sein, dass die ganze Kampagne zu kritisieren ist, weil das Anti doch das richtige Objekt hat, nämlich die Rechtsextremisten. Das zweite skeptische Aber, was ich ebenfalls regelmäßig bislang zu hören gekriegt habe, lautet in etwa so. Da kommt ein linker Hochschullehrer aus Bremen daher und kritisiert diese Kampagne, wo sich doch erkennbar in der politischen Debatte, die sich um die Kampagne rankt, zum Teil sogar in den offiziellen Begründungen, mit denen diese Kampagne vorgetragen wird, eine ganze Reihe gesellschaftskritischer und politikkritischer Argumente wiederfinden, die Anfang der 90er Jahre als Argumente gegen die Asylkampagne, gegen die Das Boot ist voll Kampagne gerichtet hatten. Neulich ist es mir passiert, da stand eine Kommilitonin auf, eine Kollegin auf und sagte, du hast doch 92, 93 selbst geschrieben, dass die Ausländerfeindlichkeit, da hat sie mich nicht richtig zitiert, aber sei es drum, kein Randphänomen sei. Du hast doch selbst geschrieben, dass es eine ziemlich durchgesetzte Ausländerfeindlichkeit gibt. Und du hast doch selbst geschrieben, dass das, was der Rechtsextremismus ist, da hat sie mich auch nicht ganz korrekt zitiert, von den Politikern initiiert worden ist, dass die bloß die Ausländerfeindlichkeit der Politik abgekupfert haben. Du hast auch selbst geschrieben, dass es sich nicht um orientierungslose Jugendliche handelt, sondern um Überzeugungstäter. Und jetzt greifst du, das war ihre Schlussfolgerung, eine Kampagne an, die selbst den Rechtsextremismus in der Mitte der Gesellschaft ansiedelt, die selbst in den Politiker und in Politikeraussprüchen selbstkritisch entdeckt, was sie in Zukunft sein lassen wollen, nämlich Motivationen für Rechtsextremisten, die also selbst solche Parolen wie Kinder statt Inder aus dem Verkehr ziehen und so weiter. Das Fazit dieser beiden Abers heißt also, die Kampagne kann noch so falsch sein. Man muss aus diesen beiden Gründen, sie hat doch ein Einsehen gehabt und kritische Momente, die früher gegen die Politik gerichtet waren, in sich selbst aufgenommen. Und sie richtet sich jedoch mit ziemlicher Werbe gegen den Rechtsextremismus. Deswegen kann man ihr doch nicht in Bausch und Bogen die Legitimation entziehen. Ich möchte, bevor ich jetzt zur Kampagne selber alles sage, diesen ersten Punkt, dieses erste Aber, diese Verbeugung vor dem Anti-Rassismus, die Verbeugung vor dem Anti-Nationalismus, vor dem Antifaschismus, kurz in ein paar Minuten ansprechen, weil ich glaube, dass vielleicht hier diese Debatte dann sich auf die Sachen konzentrieren kann, die den Kern der Kampagne treffen. Ich will es nur ganz kurz machen. Ich möchte einfach auf den logischen Sachverhalt verweisen, dass mit dem Anti vor Nationalismus, dass mit dem Anti vor Faschismus der Grund für das Anti noch gar nicht ausgesprochen ist. Das kennen wir alle, wenn wir uns vergegenwärtigen, was es für Antifaschismus von übrigens 33 bis heute gegeben hat und noch gibt. Nehmen wir das eine Beispiel, ich mache es nur mal an zwei, drei kurzen Beispielen, ich glaube, die muss ich hier nicht weiter vertiefen. Klar, das kennt man vielleicht sogar von seinen eigenen Eltern, die ja alle Antifaschisten waren, weil sie zum Beispiel der Auffassung waren, der Hitler hätte mit seinem verlorenen Krieg Deutschland tief reingeritten. Ist auch eine Form des Antifaschismus, aber aus rein nationalistischen Gründen. Oder der Spruch, ich bin auch gegen Hitler, denn der hat es mit dem Holocaust wirklich übertrieben. Aber das mit den Autobahnen, mit der Arbeitsbeschaffung, das ging doch in Ordnung. Auch eine Form von halbiertem, aber Antifaschismus. Oder machen wir es, trennen wir uns von dem Bürgerstandpunkt im Antifaschismus. Ich weiß nicht, ob ich hier eine Neuigkeit erzähle, wenn ich sage, dass zum Beispiel ein Adenauer in seinem antifaschistischen Bekenntnis überhaupt keine Ahnung haben musste davon, wie eigentlich der Faschismus funktioniert. Er sich nur sicher war, dass dieses antifaschistische Bekenntnis notwendig war, um überhaupt wieder dem Staat, dem westdeutschen Staat nach 1945, 49 eine Legitimation zu verpassen, die hieß, wir räumen mit unserer Vergangenheit endgültig auf. Das war eine der von der Staatsräson her formulierte Eintrittskarte in das, was aus Deutschland nachher geworden ist. Oder letztes Beispiel. Was ist mit dem Antifaschismus der sogenannten Widerstandsgruppen, der Weißen Rose, des 20. Juli? Was war denn das für ein Antifaschismus? Der Antifaschismus der Weißen Rose war einer, der im Namen der Unkultiviertheit des Neofaschismus, des Faschismus, den Hitler angepinkelt hat. Da würde Deutschland als Kulturnation vor die Hunde gehen. Es ist ein elitärer Antifaschismus. Nachzulesen übrigens dieses und anderes, auch übrigens so der ein oder andere antisemitische Ausrutscher in den Flugblättern der Weißen Rose, in den Flugblättern. 20. Juli muss man auch wirklich nicht groß sagen. Das war ein Antifaschismus von einer faschistischen Fraktion, alle ausgestattet mit NPD, mit NSDAP-Parteibüchern. Die wollten, was wollten die, ist auch kein großes Geheimnis, sie wollten vor der vollständigen Kapitulation sowas wie einen ehrenwerten Frieden für Deutschland aushandeln, um dann nachher mit so etwas wie einem gemäßigten Faschismus bereinigt, um den Antisemitismus weitermachen zu können. Lauter Antis, bei denen eine Kritik des Faschismus, eine Kritik dessen, was eigentlich den politischen Gehalt des Faschismus ausmacht, überhaupt nicht vorkommt. Die meisten Antis sind sogar aus rein nationalistischem Geist geboren. Das geht. Antifaschismus nationalistisch begründet. Das ist die kurze Vorbemerkung und die will ich resümieren mit: Fallen Sie nicht auf das Anti rein. Das Anti sagt nichts anderes aus, als dass man dagegen ist. Aber man sagt nichts darüber aus, warum man dagegen ist. So, damit soll diese erste Mauer, ich kann sie auch frech als nationalmoralisches Bollwerk aller gut erzogenen Bürger bezeichnen, erstmal kritisiert oder relativiert worden sein. Was ich jetzt machen werde, jetzt komme ich zu meinem Hauptteil, ist eine Kritik in drei Teilen. Ich bin auch der Meinung, wir können, wenn es geht, nach jedem Teil oder auch zwischendurch schon in die Debatte eintreten. Und ob ich alle Teile in der gleichen Ausführlichkeit mache, weiß ich noch nicht. Das kommt darauf an, wie sehr ich mich in den einzelnen Punkten verlabere. Der erste Punkt wird sein, worum geht es eigentlich bei der Kampagne? Was ist eigentlich der Inhalt des Anti? Wie erklärt sich es, dass so etwas wie eine neue Einschätzung des Rechtsextremismus mit einem neuen Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung jetzt sozusagen von heute auf morgen im August auf die Tagesordnung gekommen ist? Das ist mein Teil 1. Mein Teil 2 wird sein, mit welchen Mitteln geht eigentlich diese Kampagne vor und was ist diesen Mitteln im Einzelnen noch zu entnehmen? Und Teil 3 wird sein, wie sich eigentlich in Öffentlichkeit und Wissenschaft diese Kampagne abbildet. Das wird der Teil sein, in dem ich dann auch die Kritik dieser zweiten Barriere, von der ich eben geredet habe, unterbringen werde. Die Befassung mit dem Urteil, das kann doch nicht ganz falsch sein, wo sich in der Debatte drumherum sogar aus Politikermund das eine oder andere kritische Wort wiederfinden lässt. Schauen wir uns die Kampagne genau an. So kann es bei ihr, ich habe es schon angedeutet, nicht um Schutzanliegen gegenüber Ausländern gehen. Es ist nicht das Leid, was den Ausländern angetan wird, das zu dieser Kampagne motiviert hat. Es ist auch nicht einfach nur so Schutz vor Gewalt von wem auch immer. Und es ist auch nicht Bekämpfung von Nationalismus. Dies kann der Antifaschismus, der Antinationalismus von oben deshalb nicht meinen, weil die Protagonisten der Kampagne, und zu den Protagonisten zähle ich erstmal alle Parteien, alle führenden demokratischen Parteien, Kirche, Gewerkschaft und Arbeitgeber, rede aber in Sonderheit immer von den etablierten demokratischen Parteien, weil also die Protagonisten der Kampagne selber, und zwar nicht zu knapp, seit einer Reihe von Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, eine Ausländerpolitik betreiben, die eigentlich all das enthält, was jetzt in der Kritik am Rechtsextremismus der Glatzen und der NPD aufgewirbelt wird. Man müsste sich fragen, oder all diejenigen, die der Meinung sind, es hätte etwas mit Opferschutz zu tun, müssten sich fragen, warum denn eigentlich die Politiker nicht zeitgleich und ebenfalls von heute auf morgen alle Abschiebeknäste aufgelöst haben, alle Abschiebeknäste für Ausländer? Warum sie nicht von heute auf morgen mindestens für eine anständige Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern gesorgt haben? Warum sie nicht von heute auf morgen Schluss machen mit der Hetzjagd auf Ausländer an den Grenzen? Ausgestattet eben nicht nur mit Schäferhunden, sondern mit allen möglichen anderen. Warum sie nicht Schluss machen mit der Abschiebung in die Heimatländer der Asylbewerber, der Flüchtlinge und so weiter. Eine Abschiebung, die, das muss ich nicht ausführen, rücksichtslos gegenüber der Frage ist, was mit den Abgeschobenen in ihrer Heimat passiert. Nichts davon passiert. Man muss sogar sagen, im Gegenteil. Im Gegenteil, wenn man die parallel laufende Debatte um das Einwanderungs- oder Zuwanderungsgesetz sich ein bisschen genauer zu Gemüte führt, dann entdeckt man nur Verschärfungsanliegen dieser ausländerfeindlichen, nenne ich es mal, rohen ausländerfeindlichen Politik. Da werden Maßnahmen beschlossen oder vorbereitet, erstmal diskutiert, wie man das Abschieben effektivieren kann. Sie haben vielleicht oder ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass die Aufhebung des Individualrechts auf Asyl beschlossen wird. Ich halte von dem nicht so viel, macht aber nichts und ersetzt werden soll durch das, was institutionelle Garantie heißt, die nichts anderes bedeutet als Abschieben wird zum Verwaltungsakt, zum flotten Verwaltungsakt. Zu dem Gegenteil gehört auch, dass Deutschland der Vorreiter ist eines Anliegens, die Grenzen in Europa, um Europa herum dichter zu machen. Übrigens, das ist der Grund, einer der Gründe, warum Deutschland auf dem Nizza-Gipfel in der Frage von Einwanderungs- und Asylpolitik sein Veto eingebracht hat, darauf Wert gelegt hat, dass es in der Frage im Ministerrat nach wie vor ein Veto gibt. Drittens wird immer mehr die Versorgung der Asylbewerber und Flüchtlinge mit Naturalgaben statt mit der Mindestausstattung von Geld durchgesetzt. Und viertens, habe ich gerade gestern gelesen in der Süddeutschen, wird beschlossen eine bessere Ausstattung des Bundesgrenzschutzes, damit die Jagd und die Leichenproduktion an den Grenzen effektiver passiert. Dasselbe übrigens auch in der Abteilung Nationalismus. Auch da muss man sagen, wenn das ein Antinationalismus wäre, wieso fühlt sich denn jetzt die halbe Politikermannschaft in Berlin bemüßigt, ungefragt ihren Stolz auf Deutschland raushängen zu lassen. Von dem neuen Generalsekretär der CDU, dessen erste öffentliche Einlassung war, ich bin stolz auf Deutschland, bis hin zur neu gewählten PDS-Tussi-Vorsitzenden, wie heißt sie? Gabi Zimmer, genau. Die auch sagte, man wird doch als PDSlerin noch Deutschland schön finden können. Übrigens auch die Parallele, vielleicht kommen wir nachher darauf zu sprechen, das parallele Angebot an die Bürger, wieder an demokratische Leitkultur zu glauben, ist ja nun auch nicht gerade ein Zeichen für eine Kritik von Nationalismus, sondern irgendwie auch das Gegenteil. Und auch die SPD ist ja nicht faul in dieser Frage, von denen hört man zum Beispiel innerhalb der Kampagne das Argument, auf das ich nachher noch eingehe, das offensichtlich durchaus zündende Argument, dass Rechtsextremismus der Glatzen und der NPD gehört sich nicht und jetzt nicht etwa deswegen nicht, weil es halt über die Ausländer ziemlich viel Leid bringt, sondern weil es sich für einen anständigen Deutschen nicht gehört. Auch nichts als Nationalismus. Und auch hier müsste man sagen, nicht nur nichts dagegen, sondern auch in der Frage Nationalismus sind die politischen Parteien, die regierenden politischen Parteien, ja den Glatzen, den Skins der NPD zumindest in einer Hinsicht fürchterlich überlegen. Denn das, was sie an Leichenproduktion an Ausländern in die Wege leiten, das geschieht ja unter Einsatz des gesamten staatlichen Machtapparat. Sie sind eben die führenden Berufsnationalisten, die über alle Mittel in dieser Frage verfügen, was der Qualität ihres Nationalismus ja eben eine ganz andere Wucht gibt. Erstes Resümee. Nur aus diesem negativen Befund heraus. Erstes Resümee. Wir haben es also gar nicht zu tun mit einem Antinationalismus, einem Antirassismus, der tatsächlich ernst machen will mit der Bekämpfung dessen, was Nationalisten und Rassisten den Ausländern antun, sondern wir finden bei denjenigen, die die Kampagne anleiten, haarscharf dieselben Maßnahmen wieder, sogar auf einem anderen Level, als die so der offizielle Tenor bei den Glatzen, bei der NPD ausfindig macht. Wir haben es also, das muss man sich am Anfang gleich mal klar machen, damit man überhaupt in der Debatte ein bisschen die richtige Linie findet. Wir haben es nicht mit einer Ausländerfeindlichkeit von Glatzen bis hin zur Mitte der Gesellschaft, der NPD, zu tun und politische Parteien, die dagegen was unternehmen, sondern wir haben es mit einer Ausländerfeindlichkeit unten zu tun, ich nenne es mal verkürzt so, und mit einer Ausländerfeindlichkeit oben zu tun. Die eine gibt es als, die existiert als saubere, legitimierte Politik und gilt deswegen nicht als solche, soll uns aber nicht hindern, die Sache, wie sie ist, beim Namen zu nennen. Und die andere ist die unsaubere, die illegitime, die brutale Aktivität der Glatzen und der NPD. Die Kampagne wird also von Nationalisten, von demokratischen Rassisten, von demokratisch legitimierten Ausländerfeinden gegen die Nationalisten aus dem Lager der Glatzen, Skins und so weiter angezettelt. Ich kann auch sagen, kurz zusammengefasst, die Kampagne ist eine Kampagne, in der die Brandstifter selbst sich als Feuerwehr aufspielen. Wer jetzt meint, das riecht doch alles nach kalkulierter Ablenkung von den eigenen Schandtaten, wie ich es gerade jetzt wieder in einer linken Postille gelesen habe, der täuscht sich. Worum geht's positiv? Worum geht's positiv bei der Kampagne? Ich kann auch sagen, was ist der Inhalt, der tatsächliche Inhalt des Anti? Ich fange mal mit einem Schröder-Zitat an. Das, glaube ich, diesen Inhalt eigentlich sehr schön benennt. Schröder hat sehr früh schon im September darauf hingewiesen, Zitat, wir lassen uns nicht von der Straße, gemeint waren Skins, Glatzen, NPD und so weiter, unsere Ausländerpolitik diktieren. Wir lassen uns von der Straße nicht unsere Ausländerpolitik diktieren. Das ist insofern eine interessante, weil geständige Formulierung, weil er richtig offensiv sagt, nein, um Ausländer, um die Verhinderung ihrer Versehrtheit, ihrer Ermordung geht es nicht. Das ist gar nicht das, was uns an der Sache stört, sondern das, was uns stört, ist die Wirkung dieser Taten der Glatzen der NPD auf unsere Ausländerpolitik. Da könnte ja glatt ein falscher Eindruck, so kann man es erstmal übersetzen, ein falscher Eindruck über das entstehen, was offizielle deutsche Ausländerpolitik ist. Nein, deutsche Ausländerpolitik, will der Schröder hier klarstellen, heißt nicht Deutschland den Deutschen alle Ausländer raus. Der ersten Hälfte würde er durchaus noch zustimmen. Der zweiten Hälfte bloß mit der Ergänzung nicht alle. Und in der Tat ist das im Augenblick die ganze Differenz zwischen dem, was Ausländerpolitik, nicht legitimierte Ausländerpolitik der Straße und legitimierte Ausländerpolitik von oben ist. Die einen sagen, NPD glatzen, alle Ausländer raus, weil Ausländer in Deutschland eine Durchrassung des deutschen Volkes darstellen und die Durchrassung des deutschen Volkes ist der Untergang Deutschlands. Dagegen sagt Schröder, am schönsten hat das der bayerische Innenminister Beckstein in seinem schon geflügelten Wort ausgedrückt. Dagegen sagen deutsche demokratische Politiker, diese Parole von 1992, zusammengefasst in das Boot ist voll, trifft nicht mehr das, was Ausländerpolitik heute ist in Deutschland und für Deutschland nötig ist. Becksteins Formulierung, ich zitiere sie mal, obwohl sie die meisten hier im Saal sicherlich kennen, sortiert an Ausländern, nimmt erstmals offiziell eine Sortierung, richtig offiziell eine Sortierung an Ausländern vor. Sachlich ist es vielleicht nicht ganz neu, aber vom Sprachgebrauch ist es neu, wenn er sagt, ab sofort müssen wir unterscheiden zwischen Ausländern, die uns nützen, die dürfen nach unseren Kriterien rein und solchen, die uns ausnützen, die haben nach wie vor hierzulande nichts verloren. Damit haben wir eine erste Antwort auf die Frage, was ist der Gehalt dieses Anti-Neofaschismus, Anti-Nationalismus. Es ist ein Anti, in dem eigentlich nichts mehr von dem, was moralisch betränt wird, Leid von Ausländern, übrig bleibt, sondern nur noch übrig bleibt, dass es hier um Streit zwischen zwei nationalistischen Fraktionen um ein und dieselbe Frage geht, die unterschiedlich beantwortet wird, nämlich um die Frage, wie hält es Deutschland heute eigentlich mit Ausländern? Welche Sorte Umgang mit Ausländern ist heute eigentlich gut für Deutschland? Wohlgemerkt, in der Fragestellung sind sich die Protagonisten der politischen Kampagne und die Angegriffenen einig. Ja, in der Tat, das ist die Frage. Aber in der Antwort unterscheiden sie sich. Und diese Antwort, die Differenz in der Antwort, ich habe sie schon genannt, ist erstmal vom Satz her eine sehr geringfügige, kann man mit einem Wort erledigen. In der Sache ist die Differenz nicht ganz so geringfügig. Deutschland den Deutschen Ausländer raus versus Deutschland den Deutschen Ausländer raus. Aber nicht alle, wenn es sich um Ausländer handelt, die für Deutschland nützlich sind. Dann bekommen sie nach unseren Bestimmungen ein Bleiberecht. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Vielleicht ist es Selbstverständnis, selbstverständlich vielleicht aber auch nicht. Diese Sortierung, die zum ersten Mal klar macht, richtig offiziell klar macht, all das, was wir früher zur Ausländerpolitik gesagt haben, das seien wir unserer Vergangenheit schuldig, man müsse an den Humanismus erinnern, den wir uns doch in die Verfassung geschrieben haben. Wir hätten eine Verantwortung auch gegenüber Elend in der Welt. Da wissen Sie gar nicht, wie recht Sie haben, haben Sie aber anders gemeint. All diese moralischen Titel, mit denen Ausländerpolitik in der Vergangenheit vorgestellt worden sind, räumt der Beckstein weg und sagt, wir kommen an die Sache überhaupt nicht dran, wenn wir nicht mal Klartext sprechen und sagen, worum es wirklich geht bei der Ausländerpolitik. Und das, worum es geht, wirklich geht, ist die Elle des nationalen Nutzens an diese Menschen anzulegen. Das heißt eben auch nichts anderes als das, was die wollen. Das, so wird jetzt offiziell erklärt, ganz ohne alle moral-ideologischen Zutaten, interessiert ein Dreck. Das, was die an Bedürfnissen haben, hier einfach mal unterzukommen, was zu fressen zu kriegen, ein Dach über dem Kopf zu kriegen, vor unmittelbarer Verfolgung in der Heimat sicher zu sein, vorübergehend sicher zu sein. Das sind Anliegen, die zählen überhaupt nicht. Sondern es zählt nur eins, es zählt nur, können wir die Leute brauchen für die nationale Sache. Und diese nationale Sache buchstabiert sich im Augenblick, vergleiche Green Card, immer mehr als für das nationale Kapital, für die Arbeitskraftbedürfnisse des nationalen Kapitals oder nicht. Übrigens, das heißt natürlich auch umgekehrt, dass sozusagen gerade dadurch, dass man sich jetzt offiziell dazu bereit findet, Ausländer auch aufzunehmen, Klammer auf, die uns nützen, dass wir dann sozusagen legitimiert sind, auch alle diejenigen, die uns nicht nützen. Also alle armen Schweine, die wirklich hier nur Schutz suchen wollen, auf der Stelle umzudrehen und wieder nach Hause zu schicken, egal was mit ihnen dort passiert. Also wer der Auffassung ist, und auch das habe ich inzwischen gelesen, wer der Auffassung ist, dieses Konzept von Zuwanderung, von nützlichen Zuwanderung, sei doch immerhin ein Einbruch und sei doch immerhin etwas wie, jetzt wollen wir doch welche aufnehmen, der täuscht sich. Weil es geht nicht um die Interessen der Menschen, es geht um nichts anderes als, ich nenne es mal, um einen nationalistischen Instrumentalismus, der mich fürchterlich erinnert an eine Kritik aus der Wissenschaft, die sich mit der Frage des Faschismus nach 1945 befasst hat, in der man lesen konnte, ich habe jetzt das Zitat auf die Schnelle nicht mehr gefunden, ich erzähle es frei, das, was der Hitler sich mit den Juden geleistet hat, das war ein schwerer Fehler. Weil wenn man sich mal vorstellt, all die umgebrachten Juden an die Ostfront geschickt, da hätte doch Hitler glatt den Krieg gewinnen können. Oder man stelle sich mal vor, welche logistische Kapazität Hitler dadurch verloren gegangen ist, dass er tausende von Zügen mit Juden in die KZs gebracht hat. Diese Menschen und diese logistische Kapazität sinnvoll eingesetzt, nützlich für Deutschland eingesetzt, da wäre doch was bei rausgekommen. Dieselbe Logik ist das, was der Beckstein hier vorträgt und dafür auch noch Lob einheimst. Nicht nur Kritik, sondern auch Lob einheimst. Ich bin damit bei meinem zweiten Zwischenfazit. Also, das Anti begründet sich nicht aus irgendwelchen humanitären, menschenfreundlichen oder gar aus einer begründeten Faschismuskritik. Es begründet sich aus einem nationalen Programm, das dem völkischen Nationalismus in der Ausländerpolitik alle raus, eine Störung dessen, was sich gegenwärtig für Deutschland schickt, entnimmt, weil es kein für Deutschland heute passendes Konzept im Umgang mit Ausländern auf seinem Weg zum Weltmarkt, zur führenden Macht im Weltmarkt enthält. Das ist ein Punkt, den muss ich ein bisschen genauer ausführen, weil der sich nicht von alleine versteht. Ich bin also, habe ich mit meinem Schlusssatz im Fazit ausgedrückt, der Auffassung, diese Ausländerpolitik, die sich da mit einer gewissen Novität andeutet, verdankt sich einem nationalen Programm, das seinerseits auf nichts anderes als auf Standortpolitik rekurriert. Dieser neue instrumentelle Nationalismus in der Ausländerfrage lässt sich am besten erklären, ist gar nicht so schwer, lässt sich am besten erklären, wenn man sich nur mal vornimmt, dieses Beispiel, an dem die Sortierung nützlicher und nicht nützlicher Ausländer im Augenblick immer illustriert wird. Ich meine die indischen IT-Fachleute, die per Green Card inzwischen in der Zahl von, ich glaube, 35.000 reingeholt worden sind. Was ist dem zu entnehmen? Das deutsche Kapital hat einen Bedarf angemeldet an IT-Spezialisten. Dieser Bedarf ist durch den einheimischen Markt, durch die Produktion von IT-Spezialisten, durch einheimische Bildungsstätten nicht bedient worden. Das hat das Kapital mitgeteilt, öffentlich, der Politik. Daraufhin hat die Politik nicht gesagt, ja, tut uns leid, dann müsst ihr halt eben warten, solange bis die produziert worden sind, diese Fachkräfte, die ihr da braucht, sondern ganz anders reagiert. Und das ist das Bemerkenswerte an der Sache. Hat nämlich gesagt, naja, dann holen wir sie uns. Und dieses, dann holen wir sie uns, in der Eröffnungsrede Schröders zur Eröffnung der Expo formuliert, diese dann holen wir sie uns, gleich weltöffentlich klargestellt, das zeigt was. Das zeigt was an über Deutschlands Stellung in der Welt und Deutschlands Ansprüche gegenüber dem Rest der Welt. Und das ist nicht sehr gemütlich. Ich kann das in folgenden drei Punkten zusammenfassen. Und das ist das, was Green Card ausmacht. Deutschland hat es also, auf dieser Grundlage kann sich Schröder hinstellen und sagen, dann sollen sie zu uns kommen. Hat es so weit gebracht auf der Welt? Das ist offensichtlich den ganzen Globus. Und der Globus ist eine Summe von Staaten. Seine Welt souveräner Staaten, den ganzen Globus wie eine einzige Ressource für seine nationalen Belange, für seinen nationalen Kapitalreichtum betrachten kann. Das ist das Erste. Diesen Blick muss man drauf haben, dann holen wir sie uns. Dann stehen sie uns auch offensichtlich zur Verfügung, Gewehr bei Fuß mit ihrer IT-Qualifikation. Und das heißt zweitens, dass die betroffenen Staaten offensichtlich diesen Anspruch, eure ausgebildeten Kräfte sind welche, die wir hier brauchen können, also holen wir sie hierher, diesen Anspruch offensichtlich auch gefallen lassen müssen. Und das heißt eben, dass sie nicht von sich aus über ökonomische, kapitalistisch-ökonomische Ressourcen verfügen, die es ihnen ermöglicht, diese qualifizierten Menschen bei sich einzusetzen. In Indien gibt es eine 70-prozentige Überschussproduktion von IT-Qualifikationen. Das ist kein Zufall, sondern das heißt, die sind gleich für fremde Bedürfnisse, fremdstaatliche Bedürfnisse in Amerika, Australien und Europa gemacht worden. Das ist die einzige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten von Indien überhaupt an das, worauf sie scharf sind, um sich neue Raketen zu besorgen, ranzukommen, nämlich an Devisen. Und das heißt drittens, dass also Deutschland in der Konkurrenz der Nationalstaaten in den letzten 20, 25 Jahren zusammen mit den 7, 8 Siegerstaaten, die es noch gibt, in der Konkurrenz um Einfluss und Reichtum die große Mehrheit der gesamten Staatenwelt zu Verlierern gemacht hat, die sich darauf einstellen müssen, dass sie nur in dem Maße überhaupt an das eine oder andere Stück Reichtum in Form von Devisen herankommen, wenn sie sich so zu den Belangen, zu den Bedürfnissen, zu diesen Ansprüchen der siegreichen imperialistischen Staaten verhalten, nämlich als Ressource. Das und nichts anderes ist der moderne, siegreiche Imperialismus Und das ist dieser Green Card-Regelung zu entnehmen. Und das ist der Grund für das, was neue Ausländerpolitik, diese Neusortierung. Ja, wir wollen Ausländer haben. Wir nehmen eine andere Stellung ein zu Ausländern. Wir sagen nicht mehr, das Boot ist voll, sondern das Boot, da ist noch Platz drin, zu entnehmen ist. Die Kampagne gegen Rechtsextremismus, Nationalismus, Neofaschismus macht also Front, um das Ganze nochmal als Konkurrenz verschiedener Konzepte im Umgang mit Ausländern für Deutschland anzusprechen, macht also Front vom imperialistischen Erfolgsstandpunkt aus, Front gegen das, was in ihren Augen an Ausländerpolitik sich bei NPD und Glatzen wiederfindet, der für sie borniert, ja geradezu kleinkariert ist. Wo wir, könnte man ihren Standpunkt übersetzen, Schröders Standpunkt, es so weit gebracht haben auf der Welt, wo wir es dazu gebracht haben, dass die Welt uns zur Verfügung steht in nicht nur Land und anderen Ressourcen, sondern auch was die personellen Ressourcen anbelangt. Da sollen wir aus euren völkischen Gesichtspunkten heraus auf diese Mittel verzichten. Nie im Leben. Die Welt ist unsere Reichtumsquelle. Die auszunutzen ist und bleibt die Leitlinie unserer Politik. Und danach orientieren wir uns in unserer Ausländerpolitik neu. Übrigens, Nebenbemerkung, die ich nicht ausführen werde, der Witz an diesem Erfolgsstandpunkt des deutschen Imperialismus ist, dass sich aus ihm zugleich all das, was es an Asylbewerberwellen, an Flüchtlingsbewegungen, zum Teil auch an Kriegsflüchtlingen ergibt, erklärt. Ein und derselbe Grund ist es. Wer so mit der Welt umspringt, wer so mit Staaten und deren Völkern umspringt, wer ihnen die Mittel, selbst die Mittel der Subsistenz raubt, der ist der Grund für diese Flüchtlings-, Asyl- und sonstigen Wandererbewegungen, von denen sich, wie gesagt, einige, immer nur einige, sogar bis nach Europa verirren. Das ist das, was ich zum Zweck, zum Inhalt des Anti, also zum Zweck der Kampagne erstmal zu sagen habe. Ich bin allerdings noch nicht fertig. Man muss sich jetzt nämlich folgende Frage stellen. Man muss sich die Frage stellen, warum es eigentlich mitten im Sommer diesen Wirbel gegeben hat. Anlässlich von Düsseldorf, anlässlich von Dessau und so weiter. Warum es so einen Wirbel gegeben hat, wenn doch, wie der Verfassungsschutz handgezählt und uns mitgeteilt hat, es ohnehin nur um ca. 9000 Glatzenskins und NPD-Mitgliedern geht. Man kann den Schluss ziehen, wenn es nur um diese 9000 Hanseln gegangen wäre, dann wäre der Spuk dieser Kampagne schnell wieder beendet gewesen. Vielleicht wäre es gar nicht zu einer Kampagne gekommen, weil da kennt der Staat ja andere Mittel, mit ihnen umzugehen. Offensichtlich ging es zugleich noch um was anderes. Und das andere ist genau das, was mit diesem ärgerlichen soziologischen Terminus, zu dem ich nachher am Schluss in Teil 3 noch was sage, heißt, aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Die Politik hat nämlich selbst inzwischen erkannt, und das ist ja auch nicht schwer, das zu erkennen, weil darauf setzen sie ja in ihren Wahlkämpfen, dass die Ausländerfeindlichkeit im Volk ziemlich verbreitet, wenn nicht sogar durchgesetzt ist. Geistig sympathisieren große Teile der Deutschen mit dem Spruch Deutschland den Deutschen, alle Ausländer raus. Und ich behaupte, dass dieser Umstand, dass das eben nicht diese 9000 Glatzen sind, also Glatzen, die von Natur aus, die nicht von Natur aus keine Haare haben, so muss man sagen. Das ist die eigentliche Sorge der Politik ist, dass sie es mit einem Volk zu tun hat, das als Resultat ihrer eigenen Agitation, oder ich sage nicht zuletzt als Resultat ihrer eigenen Agitation, gute deutsche Bürger kommen auch allein auf so einen Standpunkt, sich zu dieser Stellung, die im Augenblick repräsentiert wird von den angegriffenen Glatzen und der NPD, vorgearbeitet haben, Deutschland, den Deutschen, alle Ausländer voll. Sie halten heute noch das für gültig und für das Prinzip, nachdem Sie die Inländer- und Ausländerfrage betrachten, was Sie 92 gelernt haben, das Boot ist voll, was Sie während der Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft gelernt haben, was Sie von Rüttgers gelernt haben mit seinem Spruch, den er jetzt nicht mehr als seinen anerkennen möchte, in der Stadt Kinder. Kinder, Kinder statt Inder. Gut. Die Sorge der Politiker heißt, es passt nicht mehr zur neuen Ausländerpolitik. Es passt nicht mehr dazu, dass wir erstens Ausländer dann, wenn wir sie brauchen, ins Land holen. Dass wir zweitens mit den Ausländern, die sich hier bereits nützlich gemacht haben, einen integrativen Frieden, wie der Schilly mal so schön gesagt hat, schließen wollen. Dazu passt es nicht mehr, dass sich das Volk geistig und gelegentlich als Klaköre und gelegentlich praktisch betätigt mit dem Standpunkt, die gehören hier nicht her. Das ist die Sorge. Was ist eigentlich mit der nationalen Politik? Wie lässt sich eigentlich die nationale Politik? Und die muss ja immerhin vom Volk noch durchgesetzt werden. Wie wird die betrieben, wenn große Teile des nationalen Volkes mit diesem Standpunkt, Ausländer gehören hier nicht her, ihren Alltag praktizieren, indem sie ständig mit Ausländern zu tun haben? Das, was an neuem Standpunkt dem Volk beigebracht werden soll, ist der eigentliche Witz der ganzen Kampagne, behaupte ich mal. Ich behaupte, der Witz der Kampagne ist nicht nur, vielleicht sogar nicht mal in erster Linie, die 9000 mit Strafsanktionen und mit Strafen zu überziehen, aus dem Verkehr zu ziehen, sondern gegenüber dem Volk klarzumachen, dass sich ihre Sympathie mit dieser Sorte ursprünglich offiziell gültigen völkischen Nationalismus nicht mehr gehört. Sie sollen sich angewöhnen, dass ab sofort, ganz im Unterschied zu Boot ist voll, auch Nicht-Deutsche und Nicht-Deutsches der deutschen Sache dienen kann. Das ist das, was Sie als Ihre neue Nationalraison fressen sollen. Den Sortierungsstandpunkt selbst zu relativieren an dem Gesichtspunkt, was der deutschen Sache hinsichtlich der Standortpolitik nützt. Auch wieder mal als Klartext von Schröder oder wem auch immer formuliert, wir haben es doch nicht umsonst so weit gebracht, dass wir den meisten Staaten auf der Welt unsere Interessen aufdrücken können, darauf jetzt aus den Gründen dieses völkischen Nationalismus zu verzichten, kommt überhaupt nicht in Frage. Außerdem werden wir, liebes Volk, darauf kannst du Gift nehmen, schon beim Benutzen von Ausländern. Denn es geht ja nur ums Benutzen. Nützlich sollen sie sein für Deutschland. Darauf achten, dass die deutsche Leitkultur unbeschädigt bleibt, ist, glaube ich, auch der Punkt, an dem man diese Debatte heute führen muss. So heißt die gleichzeitig an den Deutschen abgegebene Versicherung, mit der sie sich den neuen Standpunkt, es ist nicht alles schädlich für Deutschland, was nicht deutsch ist, diesem Standpunkt anbequemen sollen. Mein drittes Zwischenfazit heißt also, mal ganz grob formuliert, auf das Anti, ja eigentlich kann man jetzt nicht mehr auf das Anti reinfallen. Man kann jetzt, wenn ein bisschen was geteilt wird von den Argumenten, die ich vorgetragen habe, nicht nur nicht auf das Anti reinfallen, sondern muss, glaube ich, klar gemacht haben, dass überhaupt jede Form der Parteinahme in diesem Verhältnis zwischen Initiatoren der Kampagne und den Objekten der Kampagne, weil beide Varianten nur unterschiedliche Antworten auf die gleiche nationalistische Frage sind, was ist gut für Deutschland? Und diese Frage stellt man nicht, und diese Frage mischt man sich nicht ein. Da sind beide Antworten gleich ärgerlich und gleich schädlich. Ich möchte betonen, dass sogar diejenigen, die das nicht nur als Standpunkt, sondern als Politik praktizieren kann, mit der Wucht, die ich ausgeführt habe, sogar die ist, die das größte Gewicht in dieser Kampagne hat. Jetzt stelle ich gerade fest, schon so lange geredet, dass ich den zweiten Teil weglasse. In dem wollte ich was sagen, ich deute es nur mal als Thema an. In dem wollte ich was sagen über die eingesetzten Mittel dieser Kampagne, die ich jetzt als eine Umerziehungskampagne fürs deutsche Volk definiert habe. Deren zentraler Punkt, es geht immer auch um die Rechten, um die Glatzen, aber deren zentraler Punkt gar nicht sie sind. Da wollte ich was sagen zu den Repressionsmaßnahmen, die übrigens selbst so genannt werden, Repressionsmaßnahmen, was eigentlich der Umerziehungseffekt von Repression ist. Ich wollte was sagen zum NPD-Verbot, ich wollte was sagen zur Zivilcourage, aber das lasse ich erstmal, das können wir vielleicht in der Debatte dann nochmal ansprechen. Ich komme gleich zu meinem dritten Teil. Kann man da mal ein bisschen Fenster aufmachen? Geht das? Meinen dritten Teil, ich habe ihn genannt, wie diese Kampagne öffentlich als Debatte und auch wissenschaftlich als Debatte begleitet und kommentiert wird, und wollte in diesem dritten Teil unterbringen, das, was ich am Anfang als die zweite Barriere, auf die ich immer stoße, wenn ich meine Kritik vortrage, genannt habe. Die Barriere hieß, ich erinnere nur noch mal dran, aber wieso kannst du denn dagegen sein, weil sich im Umkreis der Kampagne doch all die Kritikpunkte wiederfinden lassen, die du selber 92 oder die Linke selber 92, die der Gegenstandpunkt selber 92 hingeschrieben hat. Ich will es mal an drei Punkten machen. Vielleicht komme ich nur zu zweien, mal schauen. Der erste Punkt habe ich schon angesprochen. Das ist das Urteil, nein, es ist keine Randgruppe, sondern es ist ein Phänomen, das aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Das zweite ist, Politiker selbst verpflichten sich jetzt doch auf Vorsicht in der Rede über Ausländer. Sie wollen nicht der Anstoß sein für Rechte. Kritisch vorgetragen beispielsweise, ich weiß nicht, ob das noch in Erinnerung ist, in dieser Frontseite von der Taz, euch haben sie beim Wort genommen, euch waren die Politiker und darunter waren halt alle Politiker oder Politiker aus allen Parteien, von der PDS bis hin zu den Grünen mit rassistischen und nationalistischen Sprüchen. Euch haben sie beim Wort genommen. Zweite Abteilung von Kritik, sind die selber schuld dran? Und als Frage, sind wir vielleicht selber ein bisschen schuld dran? Und die dritte Abteilung, die ist nicht ganz neu, aber sie ist neu als offiziell zugestandene mögliche Ursache der ganzen Sache. Nämlich, haben wir als Verwalter der Marktwirtschaft vielleicht das eine oder andere falsch gemacht? Haben wir als Demokraten vielleicht das eine oder andere falsch gemacht, sodass diese gewalttätigen Abteilungen des Nachwuchses unserer Gesellschaft so einen Ärger machen können? Ich fange mal an mit dem ersten Punkt. Mitte der Gesellschaft, denn ich halte das überhaupt nicht für eine kritische Einlassung, sondern ich halte es umgekehrt für eine kontrakritische Einlassung. Man könnte, wenn man erstmal vorsichtig anfängt, sagen, naja gut, was soll das heißen? Die Ausländerfeindlichkeit kommt aus der Mitte der Gesellschaft oder ist in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt. Beide Varianten gibt es. Wenn man freundlich an die Sache rangeht, könnte man sagen, ja, das Volk ist voll von nationalistischen Ausländerfeinden und das, obwohl doch alle in der Demokratie großgezogen, demokratisch erzogen sind. Naja, so erstmal hingestellt würde ich sagen, gegen den Befund will ich gar nichts sagen. Alles hängt deswegen ab von dem Schluss oder von den Schlüssen, die aus diesem Befund gezogen werden. Wenn man den Sachverhalt, so wie ich ihn erstmal simpel hingestellt habe, für objektiv nimmt, dann müsste eigentlich der erste Schluss folgendermaßen lauten. Der wäre sachadäquat. Da müsste der Befund lauten, verdammt nochmal, dann kann doch eigentlich das Urteil über Marktwirtschaft und Demokratie, beides seien Bollwerke gegen Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Faschismus, irgendwie nicht stimmen. Da müsste der nächste Schluss heißen, verdammt nochmal, da müssen wir uns mal zusammensetzen, jetzt will ich mich nicht darüber auslassen, wer das wir wäre, mal zusammensetzen und überlegen, was es eigentlich mit Demokratie und Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus auf sich hat, wenn offensichtlich mit ziemlicher Notwendigkeit diese hochgerühmten und hochgeehrten Konstruktionen von Gesellschaft immer das hervorbringen, von dem wir meinen, es gehöre sich nicht Nationalismus, Rassismus, Faschismus. Diese Sorte Demokratie und Marktwirtschaftskritik taucht in dem Schluss, der öffentlich gezogen wird, nicht auf. Welch Wunder! Der Schluss, der gezogen wird, heißt, wenn Ausländerfeindlichkeit so verbreitet ist, in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt ist, dann werden wir Demokraten wohl was falsch gemacht haben. Dann werden wir wohl Fehler in der demokratischen Erziehung gemacht haben. Dann werden wir vielleicht Fehler bei der marktwirtschaftlichen Ausgestaltung der Ökonomie gemacht haben. Dann werden wir vielleicht Fehler beim Umgang mit Ausländern gemacht haben. Fehler in der Werteerziehung und so weiter. Immer unterstrichen Fehler. Und das meint nichts anderes als, über eins ist man sich ganz sicher, die inkriminierten Abteilungen von Nationalismus, Rechtsextremismus, Rassismus sind nicht das notwendige Produkt von Demokratie, sondern gehören nicht zur Demokratie, gehören nicht zum demokratischen oder zur marktwirtschaftlichen Demokratie. Die eigentliche Demokratie, ja, die würde so etwas nicht hervorbringen. Also müssen wir in uns gehen und uns als Demokraten fragen, was wir da falsch gemacht haben. Es wird also in diesem zweiten, durchgesetzten, in der Wissenschaft durchgesetzten, bei Heidmeier kann man es nachlesen, bei Möller kann man es nachlesen, also dem Ulrich, das Urteil, was ich eigentlich aus der Sache ergebe, glatt auf den Kopf gestellt. Es haben, möchte ich nur mal abschließend zu dem ersten Punkt sagen, es haben die Verwalter des demokratischen Kapitalismus überhaupt nichts falsch gemacht. Ich muss auf entschiedenste ihre Selbstkritik, ob sie nun geheuchelt oder ernst gemeint ist, zurückweisen. Sie haben genau das betrieben, was sich für sie als Verwalter dieser Gesellschaft gehört. Leider gehört. Sie haben Leute auf Deutschland eingeschworen, wie auch immer. Sie haben Deutschland übrigens von Anfang an auf den deutschen Revanchismus, Wiedervereinigung, eingeschworen. Sie haben Leute von Anfang an eingeschworen auf die Sortierung zwischen Inländer und Ausländer, die immer eine ungemütliche Sache ist. Sie haben die Leute auf die Marktwirtschaft eingeschworen, das heißt auf das System, in dem sich die einen für den Profit der anderen krummlegen müssen. Marktwirtschaft, die obendrein heißt Konkurrenz von Nationalökonomien, Sortierung der Welt nach Siegern und Verlierern nach diesem Kriterium. Auf all das haben sie eingeschworen. Ja, so geht es eben. So geht demokratisch, so geht demokratische Erziehung. Das sind Ziele, Erziehungsziele der Nationalerziehung in der kapitalistischen Demokratie. Natürlich, was dieses Fehlurteil aus dem Befund der verbreiteten Ausländerfeindlichkeit leistet, ist auch kein Rätsel. Es befestigt, vielleicht sogar soll, das Vertrauen in Demokratie nur noch mal weiter befestigen, gerade dadurch, dass jeder Zusammenhang zwischen dem, was Demokratie als politisches System, Marktwirtschaft als ökonomisches System ist, und Rechtsradikalismus zurückweisen. Das ist in der Öffentlichkeit oder in der Wissenschaft, wie gesagt, mein Lieblingsfeind ist nach wie vor Heidmeier, ist die Vertrauenswerbung für diesen Laden, aus dem der Rechtsextremismus nun einmal hervorgeht. Diesen letzten Punkt, wieso und warum und weshalb, das will ich nicht ausführen, das wäre eine eigene Geschichte. Ich verweise dazu auf die Publikation über Faschismus auf dem Büchertisch da vorne. Der zweite Punkt wäre dann auch schon die Erörterung der falschen Antwort auf die Frage, ja, was hätten denn Politiker, demokratische, der Marktwirtschaft verpflichtete Politiker eigentlich falsch gemacht? Das war der Einwand oder der Hinweis, die Politiker würden doch selbstkritisch sagen, ja, vielleicht ist uns das eine oder andere unbedachte Wort rausgerutscht. Vielleicht haben wir wirklich einen Fehler gemacht mit der Parole Kinder statt Inder. Vielleicht haben wir wirklich ein wenig zu sehr den Rassismus als Agitationsmittel raushängen lassen, sodass wir uns wirklich fragen müssen, ob nicht andere uns beim Wort genommen haben. Das klingt wie eine Anklage an die Politik, gerade dieser Taz-Aufmacher. Das klingt wie eine verhaltene Selbstkritik. Bloß, was würde eigentlich, wenn man so eine Anklage oder eine solche Selbstkritik, wir müssen in uns gehen und fragen, ob wir nicht die Verantwortlichen dafür sind, folgen? Daraus würde folgen, dass Sie eigentlich mit all dem aufhören müssten, was Sie an Ausländerpolitik betreiben. Dass Sie eigentlich aufhören müssten mit dem, was Ihr Beruf ist, nämlich die Sache Deutschlands voranzutreiben. Wer sagt, wir müssen gucken, ob wir nicht mit Nationalismus das angeheizt haben? Ob wir nicht mit Ausländerfeindlichkeit den Rechtsextremismus angeheizt haben, müsste ernsthaft zu Ende gedacht eigentlich die Grundlagen und die Inhalte seiner eigenen Politik in Frage stellen. Müsste sagen, da müssen wir damit aufhören. Es ist natürlich klar, dass die Brandstifter, die sich hier als Feuerwehr aufspielen, so etwas nicht denken. Und es ist auch klar, dass die Wissenschaft zu dieser Konsequenz nicht kommt. Wie passt das zusammen, heißt also meine Frage. Einerseits diese Kritik, die Politiker sind schuld, und andererseits auch wiederum hier in diesem zweiten Punkt nicht die Spur einer Schlussfolgerung, die aus dieser Klage naiv gefolgert eigentlich folgen müsste. Wie passt das zusammen? Man kann es auch nochmal an dem Taz-Zeug machen. Einerseits machen Sie das, schreiben Sie das auf der Frontseite Ihrer Zeitung vom 26. August und andererseits klinken Sie sich in die Kampagne ein. Befördern Sie mit eigenen Aktivitäten. Wie geht das zusammen? Die Kampagne derer, von denen Sie sagen, die sind doch eigentlich die Verursacher der ganzen Geschichte. Wie passt das zusammen? Man kann es sogar an der Überschrift machen, erklären, wie es zusammenpasst. An zwei Worten wird diese scheinbare Kritik der Politik geständig. Am Wörtchen euch und am Wörtchen Wort. Euch haben sie beim Wort genommen. Wieso? Das euch, glaube ich, muss ich nicht weiter auseinandernehmen. Ich weiß nicht, wie vielen hier im Saal das vertraute plurale Du einfallen würde, wenn man von Politik redet. Hey, ihr da oben, Schröder, habt wieder was falsch gemacht. Das sagt man nur, so redet man nur zu Leuten, mit denen man in Geist und Politik ziemlich eng verbunden sind. Aber das Entscheidende ist das Wörtchen Wort. Euch haben sie beim Wort genommen. Da frage ich mich, wo leben diese Taz-Redakteure eigentlich? Dass sie die Ausländerpolitik auf Worte, also auf Entgleisungen beim Formulieren, zurückführen. Heidmeier, der ja hier sicherlich auch in der Fachhochschule gelehrt und gelesen wird, hat dies ausgebaut und kultiviert, ein Zitat, wo er sich auf den Becksteinspruch bezieht: Mit dieser Unterscheidung nach Nützlichen und Unnützen beginnt die Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen. Die Rechtsextremen radikalisieren diese ideologische Position in gewalttätiger, zum Teil tödlicher Weise. Was ist damit gesagt? Alles bloß Ideologien, alles bloß Wörter, alles bloß fahrlässig dahingesagt, aber doch nicht die Sache, aber doch nicht die sachliche Politik. Bei den Rechtsextremen sprachliche Entgleisungen richtig, also falsch, angekommen. Und die haben sie jetzt in ihre Praxis übersetzt, obwohl das, was die Wörter, die Ideologien sind, doch eigentlich gar nicht das meinen, was dann die Rechtsextremen ausgesprochen haben. Jetzt muss ich nicht nochmal widerlegen, was für ein Unfug das ist. Ich muss bloß sagen, dass das schon eine ziemlich zynische Form von Kritik ist, die all das, was man tagtäglich in der Zeitung lesen kann und im Fernsehen sich anschauen kann, die praktizierte Ausländerpolitik mit ihrer, ich sag's nochmal, Leichenproduktion, auf Wörter, auf sprachliche Entgleisungen, auf pure Ideologien zu reduzieren. Das ist zynisch und soll auch wiederum, wie im ersten Fall, klar machen, liebe Leute, das, was die Rechtsextremen tun, das ist die falsche Konsequenz aus sprachlichen Entgleisungen. Das hätten die doch merken müssen. Das hätten die doch merken müssen, dass sie das gar nicht so meinen, wo sie jetzt das klar aussprechen, was sie tun und was sie auch in der letzten Zeit schon immer getan haben. Das ist die eine Abteilung. Der Heidmeier leistet sich hier noch einen weiteren Lapsus von mir aus, indem er nämlich sagt, der Beckstein, der kultiviert hiermit die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Dazu muss man wissen, dass für Heidmeier der Rechtsextremismus sich aus einer Addition der Ideologie der Ungleichwertigkeit und Gewalt ergibt. Auch diese Ungleichwertigkeit, Ungleichheit, Sortierung in der Gesellschaft hält er für eine Ideologie und nicht für die Wahrheit über das, was eben nicht nur innerhalb der Ausländer nach nützlich und unnütz getrieben wird, sondern was innerhalb der Inländermannschaft gleichermaßen getrieben wird. Auch das sollte man sich an der Stelle, wenn man sich schon mal über solche absurden Sprüche unterhält, klar machen. Ungleichwertigkeit, Sortierung nach dem, was ein Mensch gilt und ist in der Gesellschaft, ist ja nicht nur jetzt neu an den Ausländern exekutiert worden, sondern ist schon immer das Prinzip gewesen, nachdem die inländischen Mannschaften sortiert werden. Übrigens auch nach demselben Kriterium, nützlich, unnütz. Übrigens auch mit der Zutat, die ich vorhin nicht extra erklärt habe. Unnütz gleich weniger wertvoll, gleich schädlich. Auch dieser Dreischritt ist doch in seiner Anwendung auf die Inländer nicht neu. Nicht brauchbar, weniger wertvoll, also schädlich, ein Parasit der Sozialkassen und so weiter und so fort. Das sollten sich übrigens die inländischen Arbeitskräfte mal klar machen, dass dieselbe Sortierung, die jetzt offen ausgeplaudert an die Ausländer angewandt, für sie schon immer und zwar in derselben Weise gilt. Ärgerliche ist für den Sozialstaat bloß, er kann die unnützen Inländer nicht abschieben, der muss sie leider irgendwie durchfüttern. Und dass das dann auch nur noch der Standpunkt ist, sie irgendwie durchfüttern, das machen die Reformen des Sozialstaats der letzten 2-3 Jahre ja klar. So, Fazit des Ganzen. Die ganze Kampagne ist Begleitmusik, volkserzieherische Begleitmusik zur Durchsetzung einer in dieser Weise in der Tat neuen Ausländerpolitik, die in den letzten 20, 30 Jahren für wenig gemütliche deutsche Interessen zugänglich gemachte Staatenwelt als Ressource begreift und je nach Bedarf, nach nationalen Bedarf, Ausländer herholt und alle Nichtnützlichen in der genannten, bekannten und verschärften Weise abschiebt. Ich füge noch einen Punkt hinzu, aber nur der Vollständigkeit halber, obwohl ich ihn nicht ausgeführt habe. Für diese neue Ausländerpolitik, ja, Zuwanderer brauchen wir, wenn sie nützen. Gibt es auch innenpolitische Gründe? Gibt es nicht nur die Green Card Gründe? Diese innenpolitischen Gründe kann man in der Zeitung nachlesen. Ich führe es nicht weiter aus, können wir auch noch in der Debatte vielleicht machen. Heißen in der innenpolitischen Debatte demografisches Problem. Manchmal auch die Deutschen sterben aus. Und auf der anderen Seite heißt der innenpolitische Grund der Neuorientierung der Ausländerpolitik, zitiere Schilly, das Problem der Unumkehrbarkeit der bereits erfolgten Zuwanderung. Das Problem der Unumkehrbarkeit der bereits erfolgten Zuwanderung. Also die können wir einfach nicht alle rausschmeißen, ist die negative Formulierung für den Sachverhalt, dass auch die innen- und sonstigen Politiker inzwischen begriffen haben, dass die 3-4 Millionen Menschen, die sich hier niedergelassen haben, dass diesen Menschen ohnehin nichts anderes übrig geblieben ist, als sich in der einen oder anderen Weise für Deutschland einzusetzen, um deutschen Reichtum verdienen zu machen. Bei der Durchsetzung der neuen Ausländerpolitik stört der völkische Nationalismus von rechts außen, der Neofaschisten, der Rechtsextremen, der immer noch auf dem, gerade auch im Bereich der Klaköre im Volk, immer noch auf dem von oben propagierten Standpunkt von 92 steht, das Boot ist voll, und von den Glatzen in der Tat als Offensive gegen eine Politik, gegen eine Ausländerpolitik, die ihrer Auffassung nach Deutschland den Garaus macht, umgesetzt wird. Die Umerziehung verfolgt das Anliegen, den völkischen Nationalismus, am völkischen Nationalismus nicht den Nationalismus zu kritisieren, sondern den Nationalismus festzuhalten, bloß das Attribut zu korrigieren, nämlich den völkischen durch einen, mir ist da nichts Besseres eingefallen, instrumentalisierten globalen oder kosmopolitischen Nationalismus zu ersetzen. Also statt des Standpunktes, zu viele Ausländer sind Deutschlands Untergang, sich ab sofort den Standpunkt, den der Schröder neulich auch mal wieder so schön ausgeplaudert hat, zu eigen zu machen. Man könne doch gerade daran sehen, dass wenn so viele Ausländer sich für Deutschland nützlich machen können, wie weit es Deutschland in der Welt gebracht hat. Es ist also an der Kampagne nichts zu retten. Die muss insgesamt beide Seiten kritisiert und bekämpft werden. Das Letzte auch nochmal an die Adresse der linken Antifa. Das war's. Wozu ich jetzt auch nicht mehr gekommen bin, ist ein Wort über die ich in der Ankündigung gesagt hatte, akzeptierende Jugendarbeit, die aus falschen Gründen, die als falsche Sache aus falschen Gründen aus dem Verkehr gezogen wird. Aber das, wer es wissen will, kann nochmal nachfragen. Jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft. Wortmeldung, ich kann das nicht sehen.
Ja, gibt es Fragen?
Kritik? Fragen, Kritik, Ergänzungen? Irgendwann erstmal einen Anfang machen.
Ja, ich hätte eine Frage. Was schlagen Sie konkret vor, wie soll die hiesige Linke gegen diesen Antifaschismus der Deutschen bringen?
Nun gut, dann ziehen wir die Debatte vom Schwanz auf. Ich habe ein bisschen Problem mit der deutschen Linken. Wenn Sie unter dieses Etikett deutsche Linke die Antifas subsumieren, dann muss ich sagen, ist die Frage nicht korrekt gestellt. weil die linke und autonome Antifa, sie versteht sich übrigens nicht nur als Teil, sondern als die Repräsentanten der deutschen Linken, weil die ein ganz anderes Problem haben. Die haben nämlich das Problem eines erheblichen Sinnverlustes. Sie stellen nämlich in ihren Publikationen im Augenblick fest, dass sie sich einfach nicht erklären können, wie eigentlich eine Domäne, die sie bislang als die ihre betrachtet haben, Kampf der befreiten Zonen, Einsetzen für ein NPD-Verbot, Ausgrenzung von Rechtsextremisten in dem Programm der offiziellen politischen Kampagne gegen den Rechtsextremismus wieder auftaucht. Das führt zu Irritationen und Sinn und zunehmendem Gedankenverlust bei Ihnen und abzulesen beispielsweise an den Konsequenzen, die Sie ziehen, die in eine ganz andere Richtung gehen, als die, die ich Ihrer Frage entnommen habe. Die sagen nämlich, wir müssen auf die Kampagne aufspringen und ihr so richtig erst die nötige Wucht verleihen, ist eine Konsequenz. Wir müssen sie radikalisieren. Wir müssen diese günstige Bedingung ergreifen und was draus machen. Sie gehen also mit ihrer Skepsis gegenüber dem Umstand, dass jetzt Abteilungen der nationalen Politik genau das betreiben, was Sie gemacht haben und wo Sie in den Abteilungen des Staates bislang immer Ihre Feinde entdeckt haben. Feindschaft erklärt nicht aus einer Staatskritik, sondern aus fehlendem Antifaschismus. Springen Sie auf diesen Zug aus und stellen Ihre Skepsis erstmal zurück, formulieren Ihre Skepsis nur als, wir müssen die Kampagne glaubwürdig machen. Wir sind dafür prädestiniert, die Kampagne glaubwürdig zu machen. Das heißt also, diese Abteilung der Deutschen kommt erstmal gar nicht auf die Idee, gegen diese Kampagne was zu unternehmen. Bei denen müsste man ganz anders ansetzen. So, das ist die Vorbemerkung. Die Hauptbemerkung, was man dagegen unternehmen kann.
Wen meinen Sie eigentlich? Endlich ist der Hauptfeind da.
Nein. Wen meine ich? Ja, die Antifa.
Welche denn? Also wenn Sie sagen, dass autonome Antifas für das NPD-Verbot eintreten, dann muss ich feststellen, dass Sie die letzten 10, 15 Jahre auf einer Insel gelebt haben, wo der keine Ahnung haben von dem, was seit 15 Jahren auf dieser Ecke praktiziert wird und nicht oder gefordert wird.
Jetzt.
Also ich kenne zwar eine Antifa, ne, das ist diese Traditions-Antifa, VVN und so weiter, die haben das immer gefordert.
Nicht nur die linken Antifas auch.
Und jetzt ist einer da und er sagt, er ist von der anderen. Ja, kenne ich auch. Aber was fordert sie? Ne?
Es geht doch erst nicht darum, um diese Frage, es geht doch erstmal darum festzustellen, ist das überhaupt ein realistischer Befund und kann man das tatsächlich aus den Positionen der Antifa, bei denen ich auch schon mal sagen würde, es gibt kaum eine autonome Antifa, die nicht auch eine sehr fundierte Kapitalismuskritik mit sich bringt und deswegen, schon alleine deswegen, mit dem, was du vorgetragen hast, also diese Integrationstendenz und jetzt müsste man nur diesen faschistischen Aspekt und nicht den kapitalistischen, der dahinter steht, bekämpfen, das ist völliger Quark, das ist völlig unbekannt. Noch haben alle Bullen bisher geschafft, auf allen Demos, auf denen auch Antifas zusammen mit den Anständigen waren, die Antifas auszugrenzen, einzukesseln und in den Knast zu verfrachten. Und auf vielen Veranstaltungen haben Antifa das Podium besetzt oder gestürmt, wenn sogenannte Anständige von CDU, SPD oder sonstigen meinten, jetzt den Faschismus, den Antifaschismus predigen zu müssen. Also die Wahrnehmung kann ich auch überhaupt nicht teilen.
Also ich habe hier einen Haufen Zitate, mit denen kann ich das alles belegen. Ich könnte zum Beispiel nachweisen, dass ich gerade in Hamburg mit Roten Flora-Leuten über diese Frage diskutiert habe. Die haben zum Beispiel zitiert, übrigens in ihrem Zeck, das kennt ihr ja alles, ne? Haben sie zitiert, dass rechte Gewalt allein durch Law and Order, durch NPD-Verbote verhindert werden kann, bezweifeln nicht nur Linke. Ja, was ist denn das? Das NPD-Verbot ist zu wenig, sagt Schlag nach Bielefeld. Wir müssen das NPD-Verbot radikalisieren, sagt eine Göttinger Zeitung und so weiter und so fort. Alles aus dem Antifa-Lager. Ich will überhaupt nicht bestreiten, dass es welche gibt, die sich dagegen auch wenden. So, gut. Also, jetzt müssen wir zweierlei machen. Wir müssen erstens feststellen, das gibt es. Und es gibt eine Kritik an dem NPD-Verbot der Kampagne, der offiziellen Kampagne, die heißt, das reicht nicht. Mit der Sache muss man sich beschäftigen. Das kommt aus dem Antifa-Lager. Und es kommt genauso aus dem Antifa-Lager eine Auslassung oder eine Einlassung, die wir von euch kommt. Wir sind dagegen. So, wir können beides machen und wir sollten vielleicht beides machen. Aber aufpassen. Ich habe nicht umsonst am Anfang gesagt, ein Anti reicht mir zur Zustimmung zu irgendetwas nicht. Bitteschön begründet eure Kritik am NPD-Verbot. Was habt ihr denn eigentlich dagegen? Steigen wir doch mal so ein. Was habt ihr gegen das NPD-Verbot? Dann sage ich, was ich dagegen habe. Wir können es auch umdrehen, ist mir wurscht. Und ich kann auch sagen, was ich von den Abteilungen halte, die sagen, von den Antifa-Abteilungen, NPD-Verbot ist zu wenig. Übrigens haben die recht, die ZEC-Leute, wenn sie sagen, das ist nicht nur Linken eingefallen. Das ist Konsens in der gesamten bürgerlichen Politik. Machen wir das mal. Bitte erklärt mal, steigen wir halt darüber ein. Ich finde es ja korrekt, wenn wir uns darüber streiten. Was ist eure Kritik am NPD-Verbot? Warum seid ihr dagegen?
Ich bin weder dafür noch dagegen.
Ja?
Es gibt bei vielen, vielen Aktionen die letzten Monate, ging es zum Beispiel auch darum, übrigens schon vor Jahren, auch bei der Abschaffung des Paragraph 16 im Jahr 1993, ging es darum, die Position Antifaschismus zu verknüpfen mit der herrschenden Flüchtlingspolitik. Die Aktionen, die also die letzten Monate auch gelaufen sind, zum Beispiel hier in Frankfurt am Flughafen gegen das Abschiebelager, gegen die Abschiebepraxis und gegen die herrschende Flüchtlingspolitik wurde von relativ wenigen Leuten unterstützt. Frage ich mich, warum?
Warum von wenigen Leuten unterstützt?
Bitte?
Warum nur von wenigen Leuten unterstützt,
ja,
war deine Frage.
Ja, frage ich mich. Und dann gucke ich mir an, wer dort steht und diese Protestaktion unterstützt. Und dann werde ich ehrlich gesagt sauer, wenn du das dann darstellst, als würde die Antifa hier Lichterketten mobilisieren, zusammen mit Beckstein und wie sie alle heißen und Chili und grünen Stadt- und Landespolitikern, ist mir vollkommen rätselhaft, wie sowas zustande kommt.
Ja, das musst du hier gar nicht.
Es gibt Beispiele, als in Ludwigshafen vor ca. 3 oder 4 Monaten das Flüchtlingsheim in Oppau von Nazis angegriffen wurde, gab es 2, 3 Tage später eine Demo, wo dieses klassische Spektrum von Pseudo- oder wirklich betroffenen Leuten da versucht hat, dieses Thema für sich zu vereinnahmen. Da waren CDUler dabei, da waren Christen, Grüne und so weiter. Als der Staatssekretär des rheinland-pfälzischen Innenministeriums reden wollte, wurde der von der Bühne vertrieben. Von diesen autonomen Antifas. Sage ich mir, wie kommst du auf die Idee, Idee, dieses alles in einen Topf zu schmeißen und umzurühren und dann zu sagen, ich kann die Sachen belegen, Zitaten. Ja, natürlich gibt es solche Äußerungen. Ja, kenne ich auch. Oder dass der Schobert von DIS inzwischen auch das NPD-Verbot fordert, heißt noch lange nicht, dass die autonome Antifa dem Uru Schobert hinterherläuft und die Silbenparolen nachgeben.
Gut. Als ich neulich in Bielefeld, nein, wo war das, in Berlin war, da habe ich das mal so rumgemacht. Da habe ich mal, das war allerdings im kleinen Kreis mit Antifas. Da habe ich gesagt, sagt mal, warum muss die politische Kampagne eigentlich euch immer erst vormachen, wie es geht? Da ist genau die umgekehrte Sache gekommen. Da haben sie gesagt, wir haben doch schon immer das NPD-Verbot gefordert. So, das ist aber nur ein Vorspann. Jetzt will ich zu dem, was du gesagt hast, mal was sagen. Du hast geredet darüber, wer wie viel bei bestimmten Sachen dabei war, wie aktiv die Leute vorgegangen sind und so weiter. Du hast aber überhaupt keinen einzigen Grund für deine Aktivitäten genannt. Ich habe dich gefragt, warum bist du gegen das NPD-Verbot? Selbst die Antwort, die ich übrigens... Ich weiß nicht, wie du sie gemeint hast. Gesagt hast, ich bin weder dafür noch dagegen, eigentlich sehr sympathisch finde. Ich kann gleich erklären, warum. Hast du nicht erklärt. Du hast dich über ganz andere Sachen ausgelassen. Weißt du, worum es geht, ist doch, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was ist die gegenwärtige Politik, die Ausländerpolitik, wofür steht sie, aus welchen Gründen habe ich was dagegen. Ich kann mir vorstellen, dass sich Leute am Abschiebeknast anketten und das ja auch getan haben, weil sie der Meinung sind, Deutsche haben eine Verantwortung dafür, dass dieser Rassismus in Deutschland nicht mehr passiert. Das ist eine Begründung. Eine andere Begründung ist, wir müssen klar machen, dass es in Deutschland auch noch andere gibt, die nicht nur Repräsentanten dieser Politik sind. Eine zweite Begründung. Eine dritte Begründung wäre beispielsweise, wir wollen zeigen, dass die herrschenden Demokraten keine herrschenden Demokraten sind, sondern uneigentliche Demokraten. Und so weiter und so fort. Da könnte ich noch weitere vier Gründe. Die jetzt von mir genannten sind alle falsch. Das wäre zum Beispiel, wenn es solche Flugblätter gäbe, in der diese Begründung drinsteht, für mich ein Grund, nicht daran teilzunehmen. Deswegen frage ich dich, ja, was ist denn bitte schön die politische Einschätzung, die dich zu dieser Sorte Aktivität gebracht hat? Nur um das Zeug geht's. Und alles andere ist daraus folgend oder sekundär oder sonst was. Also redet bitte mal über die Sachen. Und redet nicht über wer, wann, wie viel, was gemacht hat. Ich will aber noch mal sozusagen eine Vorgabe machen, weil ich gesagt habe, ich bin weder dafür noch dagegen mit dem NPD-Verbot. Das finde ich sympathisch. Ich weiß aber nicht, ob du es genauso gemeint hast wie ich. Deswegen sage ich einen Satz dazu. Du kannst dich denn dazu äußern. Erstens, oder willst du es gleich erläutern? Ich will dir das nicht wegnehmen. Willst du es gleich machen? Warum? Nicht. Dann sage ich mal, aber ich würde dich wirklich bitten oder andere, dass ihr euch denn dazu mal verhaltet. Also erstens kann ich einen Grund geben, warum ich diese Sorte Umgang einer Staatsgewalt mit politischen Gegnern ganz generell für falsch halte. Ich kann auch sagen, das ist der Sache nach, selbst der Sache nach wäre es nicht angemessen. Weil, was wird gemacht? Es wird etwas gemacht mit NPD-Verbot und allen anderen Formen der Abschreckungsurteile, des Wegsperrens, des Ächtens, des Ausgrenzens, was eigentlich wir von der Demokratie immer als den totalitären Regimen zugeordnet gelernt haben. Nämlich, statt politischer Auseinandersetzung, Wegsperren oder unschädlich machen der Personen. Und das passiert. Unschädlich machen der Personen und ihrer sachlichen Agitationsmittel, statt die politische Auseinandersetzung mit dem, was sie tatsächlich hierzulande an Mist verbraten. Bloß werfe ich das der Politik nicht vor. Das werfe ich der demokratischen Politik nicht vor, sondern ich sage, das trifft es nicht. Ich werfe sie deswegen nicht vor, weil ich genau weiß, dass der bürgerliche Staat kein Diskussionsclub ist, sondern dass der bürgerliche Staat eine Gewaltmaschinerie ist, die mit allen politischen Feinden oder allen, die sie zu politischen Feinden abgestempelt hat, zu denen sagt sie, die werden als Störung aus dem Verkehr gezogen. Das ist mit der RAF so passiert, das ist mit Teilen der Linken, auch mit Teilen der autonomen Linken so passiert und das passiert mit Teilen der Faschos auch. Das ist der Standpunkt des Staates dazu. Politische Störung gehört aus dem Verkehr gezogen. Punkt aus. So. Wenn du jetzt sagst, weder dafür noch dagegen, dann finde ich das deswegen sympathisch, weil auch ich mich nicht vor den Zugzwang stellen lasse, ob ich denn NPD verbieten würde oder nicht. Weil das gar nicht mein Problem ist, weil ich gar nicht der Innenminister bin und weil ich auch gar nicht der Innenminister sein will. Das sind immer Fragen, die jeden dahergelaufenen Hans Wurst, so ein armes Würstchen von der Antifa, so ein armes Würstchen wie den Hochschullehrer, sonst wie, imaginieren als jemanden, der die Möglichkeit hätte, über Gewaltmittel zu befinden. Das ist eine Sorte von abstruser Anmaßung, die einen Gedanken der Identifikation mit der Position des Innenministers schon drauf hat, die ich aufs Schärfste zurückweise. Wenn deine Sache so gemeint ist, dann wären wir in dem Punkt d'accord. Aber ansonsten können wir die Debatte weiterführen. Was ist dein Grund, eine Demo gegen Abschiebepolitik zu machen? Was schreibst du in dein Flugblatt? Schreibst du Demokratie gleich Faschismus? Schreibst du, das ist Aufgabe der Deutschen, dass wir uns sowas nicht gefallen lassen? Ja, was steht denn drin? Welche Aufklärung der Leute, die das Zeug in die Hand kriegen, hast du denn da verbreitet? Das sind die Fragen, um die es geht. Und ich fände es gut, wenn du dazu einen Satz sagen würdest.
Über Gründe gegen die Abschiebepolitik zu sein.
Wir können es richtig pragmatisch machen und sagen, was stand in deinem Flugblatt, was du dann wohl doch den Leuten, die mit denen du da was zeigen wolltest, verteilt hast. Zum anderen Grunde macht man das ja nicht.
Das ist durchaus eine inhaltliche Ergänzung zu deinen Ausführungen, nämlich unter anderem auch zu entlarven, dass diese ganze Kampagne nämlich eine riesengroße Heuchelei ist. Genau wie es eine Heuchelei ist, zu sagen, bei den größeren sogenannten Demonstrationen gegen rechte Gewalt die letzten Monate, die oftmals parallel zu Nazi-Aufmärschen gelaufen sind, wo nämlich, und da muss ich einem aus der Runde hier auch widersprechen, wo nämlich entgegen vieler Meldungen aus den öffentlichen Medien teilweise hunderte Leute festgenommen wurden aus dem linken Spektrum und eingeknastet wurden, klar zu sagen, wir demonstrieren nicht mit eben dieser gesellschaftlichen Mitte in irgendeinem Stadtkern gegen rechte Gewalt und 2-3 Kilometer weiter laufen die Nazis. Ich mag dazu auch sagen, dass ich es nach wie vor richtig finde, Nazi-Aufmärsche zu verhindern, und zwar ohne das Verbot zu fordern. Was übrigens eine Maxime der sogenannten autonomen Antifa der letzten 10, 15 Jahre war.
Ja. Weißt du, das mit der Heuchelei? Ich will wirklich dir nichts unterstellen, aber Heuchelei trifft gerade nicht das, was ich gemeint habe. Trifft es überhaupt nicht. Liegt richtig daneben. Deswegen stimmt es nicht, wenn du sagst, sozusagen in Ergänzung zu dem oder in Aufnahme von einigen von denen. Meine Position nochmal zusammengefasst, heißt nicht, die heucheln. Heucheln heißt ja, die geben was ganz anderes vor, als sie wollen. Das ist nicht der Witz. Die wollen genau das, was sie sagen. Wenn sie sagen, wir haben was dagegen, dass die Ausländer, dass die Rechtsextremen, die Nazis, die Glatzen mit ihren Aktivitäten auf der Straße, die da heißen, Kanacken aufklatschen und so weiter und so fort. Uns der Regierung die Ausländerpolitik vorschreiben, dann meint er das genauso. Wenn der Beckstein sagt, ab sofort kommt es darauf an, eine andere Stellung zu Ausländern einzunehmen, nämlich den Sortierungsstandpunkt, dann meint er das genauso. Das ist die Wahrheit über das, was sie gegenwärtig treiben. Und keine Heuchelei. Auf den Standpunkt Heuchelei, wie gesagt, ich will dir wirklich nicht irgendwas unterstellen, was du nicht meinst. Auf den Standpunkt der Heuchelei kommt man überhaupt nur, wenn man immer noch an der Kampagne ein Stückchen von dem identifiziert, was man selber gegen die Neofaschisten will. Und das ist, jetzt habe ich euch sehr viel unterstellt, Positives, ist nun wirklich nicht der Fall. Also Heuchelei liegt absolut neben dem, was ich jetzt anderthalb Stunden erzählt habe. Jetzt bist du wieder dran. Oder auch nicht.
Das eine Idiotische, dass du durch Dialog jetzt reinzuführen, zum anderen merke ich auch, dass bei dir das so festgefahren ist, dass du da momentan überhaupt gar keine Also ich merke auch, dass das vom Podium her so festgefahren ist und auch die Machtposition vom Podium her.
Ach Gott, ich kann mich ja runtersetzen, mach doch nicht so ein Gedöns. Komm hoch. Ja, deswegen bin ich eingeladen worden.
Ich bin auch anders darauf vorbereitet, sag ich mal. Aber mir scheint jetzt erstmal, dass das so eine festgefahrene Position ist. Und natürlich hat das was mit Heuchelei zu tun, weil es gibt in der Politik nicht nur Leute, die sagen, wir müssen jetzt sortieren, weil es gibt auch immer mal wieder sozusagen aus Versehen oder anders oder auch in der medialen Aufbereitung das Gesamtbild, wir müssen uns da anders verhalten und wir müssen irgendwie menschlicher und toleranter und sonst wie werden. Es gibt also nicht nur dieses, was der Wahrheit entspricht, wo ich dir zustimmen würde, diese Sortierung, Sortierungsmechanismen, die gefordert werden in der Öffentlichkeit, sondern es gibt auch, aus bürgerlichen Gruppen dann heraus so eine Welle momentan von Toleranz und sonstiges, die aber auch keine Staatskritik üben und wo ich sehr wohl sehe, dass da die Antifa oder eine autonome Antifa genau da den Bruch aufzeigt und genau da die Heuchelei von den Leuten, die nämlich nicht diese Sortierung fordern, sondern irgendeine diffuse Toleranz oder sonstiges haben, das auch kritisieren und sich genau da nicht dran hängen. Gerade in der letzten Zeit, Leute können es dann ja vielleicht mitnehmen, die hier im Rhein-Main-Gebiet ein autonomes Forum ein bisschen bildet, ist eine mehrseitige Diskussion darüber, wie man sich möglichst klar gegenüber diesen momentan staatlichen Positionen abgrenzen kann und klar machen kann, dass man selbst eine völlig andere, viel tiefer gehendere Position hat und sonstiges. Aber ich habe das Gefühl, das lässt sich jetzt eh nicht mehr lesen, deswegen wollte ich davon ein bisschen wegkommen. Ich hatte eine Kritik, vorhin, das fand ich sprachlich ziemlich daneben. Da war die PDS-Vorsitzende, oder beziehungsweise ich mache es andersrum, das ist perfekt schöner, der CDU-Generalsekretär war der neue CDU-Generalsekretär, die PDS-Vorsitzende war die Tussi. Ne, das war, fand ich ziemlich
daneben. Zieh ich zurück.
Aber es kam so ziemlich souverän.
Ja, zieh ich zurück.
Dann habe ich noch.
Tussus und Tussi vielleicht.
Ja, aber der eine ist nur der okay. Dann habe ich eine Frage, weil ich mir nicht so sicher bin, ob der zweite Punkt oder der dritte Punkt, ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolge, weil deine Ausführung tatsächlich so stimmt, dass nämlich diese Umerziehung, wie du es genannt hast, Umerziehungskampagne tatsächlich aus dem völkischen Nationalismus, wie du das gekennzeichnet hast, den funktionalen Nationalismus machen soll, und zwar auch in der Mitte der Gesellschaft. Also dass diese Verortung des Nationalismus in der Mitte der Gesellschaft, das sehe ich zum einen, wird nur sehr ungern ausgesprochen und wird auch immer wieder zurückgenommen von verschiedenen Seiten. Das ist also noch nicht der Konsens, so wie du das jetzt dargestellt hast. Zum anderen frage ich mich, ob das tatsächlich zwei sich ausschließende Prinzipien sind. Also dieser völkische Nationalismus, wenn man ihn in den NS-Faschismus zurückführt, dann hat er sich auch nicht so schwer damit getan, Ausländerinnen für sich als Arbeit oder also in einem funktionalen Verhältnis zu Ausländerinnen zu treten. Die Vernichtung hat die Juden betroffen, andere Ausländerinnen haben sehr wohl als Arbeitskräfte, wie jetzt indische IT-Spezialisten, die Zwangsmittel sind ein bisschen anders gelagert, aber das Prinzip ist das gleiche. Also dieser völkische Nationalismus, wie du das dargestellt hast, alle Ausländerinnen raus, der ist einfach jetzt, kann nicht mehr sein. Den gab es meiner Ansicht nach in dieser Klarheit nie, weil er immer mit Kapitalismus und den Ansprüchen von Kapital verknüpft war und die nie glatt an so einer Linie entlang gehen, sondern immer innerhalb so einer Ideologie wieder Ausnahmen machen und machen müssen und dann auch historisch ich diese Kontinuität und den Bruch nicht sehe, weil das gezielte Anwerben von Arbeitskräften in der Bundesrepublik ja eine viel längere Geschichte hat und nicht jetzt ein neues Phänomen bei IT-Spezialisten.
Ja.
Also da sehe ich, Schlussfolgerung sehe ich nicht so klar. Da denke ich, liegst du vielleicht ein bisschen daneben oder müsstest du vielleicht noch mehr ausführen, wie du da hinkommst. Weil ich auch denke, einen großen Teil macht in der Diskussion momentan aus, das, was in der Öffentlichkeit ja auch relativ oft transportiert oder von den gewissen Medien kritisiert wird, das nämlich diese funktionale Ausrichtung, das bildet einen schlechten Außenbild, also bildet in der Außendarstellung Deutschland, kommt es schlecht rüber, wenn auf der Straße die Ausländerinnen erschlagen werden, wenn die an der Grenze abgeschoben werden, das versteht jeder in der Welt, aber die müssen dann nicht unbedingt auf der Straße erschlagen werden. Und wenn die IT-Spezialisten, die man gerade eingeladen hat, von den ersten 10-2 erschlagen werden, dann kommt das ganz schlecht rüber. An der Grenze ist das in Ordnung, weil da sieht es keiner und deswegen denke ich auch, spielt diese was du gesagt hast, in den Medien dieses Wort, also dieses Kämpfe um das Wort, wie formuliert man es, denke ich, spielt da schon eine gewisse Rolle. Weil das Wort, das zur Tat dann führt, und zwar zur Tat nicht an der Grenze, sondern zur Tat auf der Straße von Skinheads und anderen, das ist das gefährliche Wort. Und das soll vermieden werden. Ich denke, es geht eher darum, die Gewalt, das Gewaltmonopol des Staates zu stabilisieren, die Ausländerinnenfrage tatsächlich an den Grenzen oder vom Bundesgrenzschutz oder der Polizei klären zu lassen und nicht auf der Straße von Nazis.
Anschließend daran,
ja.
Du hast vorhin gesagt, wir können über das demografische Problem reden, das so Politiker mit ihrem Volk haben.
Ja. Ja, ich gehe erst mal auf dich ein. Brüche im bürgerlichen Lager. Da mache ich eine Gegenfrage draus. Erstens, wo siehst du sie? Zweitens, welche Qualität haben sie? Drittens, was folgt daraus für dich? Nur das. Zu dem zweiten Punkt. Heuchelei, sagst du, kann man schon noch mal entdecken. Wenn du damit... Nein, das wollte ich gerade jetzt... Ich wollte gerade von dem Wort weg. Ich wollte gerade weg von dem Wort. Ich wollte gerade weg von dem Wort und wollte sagen, wahrscheinlich meinst du darunter auch so etwas wie der Titel Aufstand der Anständigen. Also ideologische Formulierungen, wo auch von Menschlichkeit die Rede ist, von Humanismus die Rede ist und so weiter und so fort. Das gibt es. Bloß würde ich da aufpassen, ich will das nur mal andeuten. Das will ich jetzt nicht ausführen, weil die zweite Hälfte von dem, was du angesprochen hast, mir eigentlich wichtiger ist. Aufstand der Anständigen. Wenn man das für eine Rede nimmt, die eigentlich was anderes an praktischen Konsequenzen nach sich ziehen müsste, als das Wort verheißt, dann täuscht man sich ein bisschen darüber, wer eigentlich diesen Aufstand der Anständigen losgetreten hat und wer eigentlich, ich benutze das Wort mal, die Definitionsmacht für Anstand hat. Da haben nicht wir beide uns zusammengesetzt und gesagt, Anstand darunter verstehen wir, Doppelpunkt. Sondern es ist eine Kampagne, die auch den schönen Namen trägt für Menschlichkeit und Toleranz. Und diejenigen, die die Kampagne losgetreten haben, die sehr klar gesagt haben, was damit gemeint ist, haben zum Aufstand der Anständigen aufgerufen. Und deswegen muss man klar sagen, die Parole Aufstand der Anständigen meint Aufstand der anständigen Deutschen und nichts anderes. Deswegen ist es schon mal ganz, ganz unmöglich, den Anstand ganz anders zu definieren, freundlich zu definieren, als das, was der Inhalt der Kampagne ist. Es ist eine Aufforderung an die Deutschen, ab sofort als unanständig zu nehmen, dass man Ausländer durch deutsche Straßen jagt, dass man die NPD wählt, dass man sich herausnimmt, über die Ausländerpolitik zu kritisieren und so weiter und so fort. Das gilt ab sofort alles als unanständig. Also wenn man schaut, wer sagt eigentlich die Parole, wer setzt die eigentlich in die Welt, da muss man auch sagen, das ist keine Ideologie, die was ganz anderes meint, als das, was die Praxis ist. Nur als ein Beispiel dafür. Ich könnte das Ganze auch noch, ich weiß nicht, ob wir bzw. alle anderen da nicht vielleicht auch noch einen erheblichen Dissens haben, das an der Zivilcourage machen. Zivilcourage ist überhaupt nichts Gutes. Ist überhaupt nichts Gutes. Weder für sich noch als Teil der Kampagne, sage ich aber nur mal so. Deswegen ist auch das nicht geheuchelt, der Aufruf zur Zivilcourage. Übrigens auch der Aufruf zur Toleranz ist nicht geheuchelt. Toleranz heißt immer, halte dich mit deiner Kritik zurück. Trag sie nicht aus. Das ist Toleranz, ist doch nicht gut. So, jetzt dazu. Jetzt aber zu dem Hauptteil. Du hast mit dem Hinweis, wie nah oder wie sehr kann man eigentlich den völkischen Nationalismus, wie ich ihn genannt habe, völkisch-rassistischen Nationalismus, wir wissen, also das von den Rechtsextremen, von den Neofaschisten und das, was ich instrumentellen oder kosmopolitischen Nationalismus gesagt habe, unterscheiden. Da will ich dir als erstes mal sagen, du hast vollkommen recht, es gibt fließende Übergänge. Es gibt fließende Übergänge. Das kannst du allein schon daran ablesen, dass beispielsweise der Kern des bis 1999 gültigen deutschen Staatsbürgerschaftsrechts, das übrigens von 1913 stammt, nur nochmal kleiner Hinweis, in der Tat seiner Logik nach diesen Standpunkt des völkischen Nationalismus als gesetzliche Richtschnur für die Frage, wer ist deutsch und wer ist nicht deutsch, praktiziert hat. Ne? Das heißt, nur Kinder von Eltern mit deutschem Pass, sprich deutschem Blut, sind Deutsche. Schluss aus, das ist es. Alle anderen nicht. Das ist dieses Kriterium, von dem die Neofaschisten immer noch sagen, es ist überhaupt der Untergang Deutschland, dass das heute, das Abstammungsgesetz, viele kennen das unter Jus Sanguinis, heute ergänzt worden ist durch das Geburtsrecht, Jus Soli, durch Einbürgerungsoptionen, die sich alle diesen Standpunkt, wir wollen nützliche Zuwanderer haben und so weiter. Das ist der erste Punkt. Es sind doch dieselben demokratischen Ausländerpolitiker, die zunächst mal es für die Frage, wer wird Deutschland, aus welchen Menschen rekrutiert sich das deutsche Volk? Wie reproduziert sich das deutsche Volk? Dieses Abstammungsgesetz, deutsches Blut, für die richtige Form der Sicherung des Bestands des deutschen Volkes gehalten haben. Dass die Faschisten das schon immer gut waren, liegt einerseits an diesem Abstammungsgesetz selber, andererseits an einem ganz kleinen Missverständnis desselben. An einem ganz kleinen Missverständnis. Und das sage ich deswegen, um dir recht zu geben, da gibt es Übergänge. Das ganz kleine Missverständnis des faschistischen Lobs des hierzulande bis vor kurzem rein geltenden Abstammungsgesetzes heißt, die Reinhaltung der Abstammung hat überhaupt der Zweck der nationalen Politik zu sein. Und die demokratischen Politiker haben gesagt, naja, also wäre nicht schlecht, wenn es so ginge, dass über diese Regelung sich in der Tat das Volk als nützliches und loyales Volk reproduzieren lässt. Sie haben also gesagt, das Abstammungsgesetz ist nicht Zweck der Politik, sondern ist ein Mittel für dieses Anliegen nationaler Politik, ständig auf ein Volk zurückgreifen zu können, was in seiner Zusammensetzung möglichst funktional ist und loyal ist, sprich per demokratischem Wahl diesem Verein dann auch die Zustimmung erteilt. Das ist die kleine Differenz. Der Übergang von dem völkischen Gedanken, also von dem völkischen Abstammungsprinzip, zu dem neuen, die Ergänzung um Jus Soli und so weiter und so fort, folgt demselben Gedanken. Das alte Abstammungsgesetz ist nicht mehr funktional für das, was wir eigentlich vom Volk wollen. Wir sehen gar nicht mehr ein, dass wir allein auf die Familienrekrutierung, also auf die Zementierung dieser Sozialform Familie, auch noch setzen, wenn die Deutschen einfach mit dem Kinderkriegen nicht nachkommen. Jetzt bin ich bei der demografischen Komponente. Wenn sich obendrein herausstellt, dass diejenigen, die sich auf dem Arbeitsmarkt als rein Deutsche zur Verfügung stellen, gar nicht mehr die Bedürfnisse des in Deutschland akkumulierenden nationalen Kapitals erfüllen. Es ist also auch hier wieder der Gedanke, nützlich und loyal muss die Sache sein. Und deswegen wird unter dem Gesichtspunkt, wir brauchen mehr und Qualifizierte, das Abstammungsprinzip aufgelockert. Mehr heißt, wir müssen die Rentenkassen füllen. Das deute ich jetzt mal nur an, das ist der ganze Witz einer demokratischen Komponente. Und nützlich heißt, naja, wenn wir die für das Kapital nützlichen Menschen erstmal auf so schnell nicht durch unsere eigene Qualifikationsproduktion hinkriegen, dann holen wir sie eben aus dem Ausland. Dann ist dieser Gesichtspunkt, was ist nützlich für Deutschland, uns allemal wichtiger als das Reinhaltungsgebot des Abstammungsgesetzes. So hängt das sehr eng zusammen. Und dein Hinweis, auch die Faschisten haben ja Ausnahmen von der Regel gemacht, trifft auch zu. Sie haben sich auch nicht vollständig zum Sklaven dieses rassistischen Prinzips gemacht. Aber aufpassen. Alle Fremdarbeiter, die sie reingeholt haben, die haben sie eben gerade nicht als Zuwanderer charakterisiert, ihnen, wenn sie nützlich sein sollten, ein Bleiberecht verschafft und gesagt, ihr müsst euch integrieren. Also ihr müsst euch Kriterien unterwerfen, die unseren Kriterien von Loyalität und Funktionalität in einer Weise entsprechen, wie es im Prinzip kein Deutscher entspricht. Sondern sie haben gesagt, Arbeitskräfte schon, aber eben nur Arbeitskräfte als Nichtdeutsche, die haben mit der deutschen Herrenrasse nichts zu tun, sind Knechte, sind Untermenschen. Und das ist im Übrigen auch schon der Übergang, nicht in dieser Schärfe, wie ich es eben für den Faschismus genannt habe. Der Übergang zu der von dir angesprochenen Abteilung, ja, das, was die gegenwärtig machen, wir brauchen Zuwanderer. Über dem CDU-Papier steht drüber, Deutschland braucht Einwanderer. Das wäre vor 2 Jahren nicht denkbar gewesen, der Spruch. Jetzt steht er dick drüber, Deutschland braucht Einwanderer. Du hast recht, wenn du sagst, ja, sowas gab es doch schon mal mit den sogenannten Gastarbeitern. Das Wort Gastarbeiter benutze ich deswegen so gerne, weil es nochmal den Zynismus der Ausländerpolitik charakterisiert. Einerseits hast du recht, andererseits hast du nicht recht, wenn du sagst, es ist dasselbe. Du hast recht, wenn du sagst, auch damals schon hat der Staat von seinem Standpunkt, Volksrekrutierung folgt nicht pur dem Rassismus, sondern auch immer Nützlichkeitsfragen, sich dann, als der Arbeitsmarkt nach seinen Kriterien nicht die nötigen Reserven enthielt, auf den Standpunkt geholt, dann holen wir sie uns eben woanders her. Dann machen wir einen Staatsvertrag mit Spanien, Portugal, Italien, Jugoslawien und der Türkei. Das sind mal Staatsverträge da. Da muss man auch mal bedenken, was das eigentlich heißt. Und die schicken dann die Menschen rüber und die dürfen dann bei uns arbeiten. Kontingentiert, zeitlich, quantitativ und zeitlich befristet. Das ist dasselbe. Nicht dasselbe war erstens die politökonomische Situation Deutschlands, aber über die will ich jetzt nicht sagen. Kann man auch noch was sagen. Sondern ich will es an der Sache noch eine Differenz aufmachen. An der Sache war es so, damals als diese Gastels, diese Arbeitsimmigranten, soll man ja immer sagen, reingeholt wurden, hat kein Mensch daran gedacht, das Wort Integration auszusprechen. Das war ganz klar, das sind nicht Deutsche. Das sind nicht Deutsche. Die haben nach dem deutschen Abstammungsrecht nie das Recht, mal Deutsche zu werden. Es sind immer nicht Deutsche, die hier eine Zeit lang für Deutschland Arbeitsdienste leisten dürfen. Und dann haben sie wieder zu verschwinden, weil ja nicht Deutsche. Eindeutschung auf der Standpunkt, vom Gesichtspunkt des Abstammungsgesetzes war ausgeschlossen. Deswegen kam Integration überhaupt nicht in Frage. Deswegen kam nur Entrechtung in Frage. Also bestimmte Rechte galten nicht. Und es galt die Aufforderung, wenn wir euch nicht mehr brauchen, habt ihr wieder zu verschwinden. Das ist die demokratische Fassung dessen, was ich vorhin an den faschistischen Rüstungsarbeitern und so weiter genannt habe. Auch dort hieß es, ja, die sind natürlich keine Deutschen. Natürlich nicht. Die sind für Deutschland nützliche Knechte, die auch, das weiß man, den Spruch für Deutschland die Drecksarbeit machen, die sich die deutschen Herrenarbeiter nicht zumuten lassen und dann nachher haben sie wieder zu verschwinden. Also auch in dieser Charakterisierung war immer eine ganz gehörige Portion Rassismus drin und Integration war nicht der Standpunkt. Heute ist, bezogen auf die nützlichen Arbeiter, Integration der Standpunkt. Und Integration ist übrigens auch nicht, hurra, endlich dürfen wir, ne? Das soll man mal umgekehrt, wenn man sich die Kriterien mal anschaut, die darunter fallen, dann muss man sagen, aha, so definieren die also das Deutschtum, so definieren die die Rechte und Pflichten der deutschen Bevölkerung. Noch eine Ergänzung. Du hast auch recht, wenn du sagst, die Rede vom Ansehen Deutschlands im Ausland kann man hören. Jetzt, stimmt, kann man hören. Die kann man hören, genauso wie sie 1992, 93 zu hören war. Bloß, auch hier wieder eine Differenz. Damals stand das im Zentrum. Was macht denn das für einen Eindruck in der Welt, wenn die Welt wieder mit dem Finger auf Deutschland zeigt und sagt, da kommt hier wieder die braune Gefahr hoch. Was die deutschen Politiker damals befürchteten, war auch nicht, jetzt liefert Deutschland kein Kapital mehr, eine Zahnbürste oder ein PC, sondern es war auch nur, es können dort im Bereich der Diplomatie Verwicklungen auftauchen, dass glatt der ein oder andere Präsident eines anderen Staates das Zurückweisen eines deutschen Begehrens in internationalen Zusammenhänge mit diesem Argument auch noch. Ihr habt euch gefälligst, erstmal am Riemen zu reißen, ehe hier draußen große Töne spuckt. Deswegen das Vorherrschen dieser zunächst noch mal etwas defensiv klingenden Abteilung mit den Lichterketten, die es ja heute so gar nicht mehr in dem Maße gibt, wo die ganzen Deutschen mit wachsbekleckerten Mänteln dem Ausland gezeigt haben, hurra, ich bin ein anständiger Deutscher, heißt heute die Sache was anderes. Sie tritt in den Hintergrund, wird noch formuliert, weil Ansehen ist nach wie vor eine Abteilung, aber sie tritt in den Hintergrund und deswegen tritt sie in den Hintergrund. Denn wie sehr sie im Hintergrund steht, als diese in Anführungszeichen Defensive, außenpolitische, diplomatische Defensive, kann man dem Kern der Maßnahme entnehmen. Dem Kern der Maßnahme, der ja heißt, wir wollen uns durch ein vielleicht von uns selbst verhetztes deutsches Volk nicht unsere imperialistischen Optionen auf der Welt beeinträchtigen lassen. Und das ist eine Offensive, die sich gewaschen hat. Es ist die stärkste Offensive, zu der überhaupt der Nationalstaat fähig ist. Hat also mit diesem defensiven Ansehenszeug nichts zu tun. Deswegen verschwindet das auch ein bisschen dahinter und steckt nicht im Zentrum der ganzen Sache. Übrigens auch deswegen, das ist die Fußnote, dann mache ich erstmal wieder Schluss. Man darf sich das deutsche Volk mit dieser überholten Nationalismus, sage ich mal, nicht so fürchterlich konkretistisch vorstellen. Das ist wirklich nicht der Punkt, dass der Schröder oder der Fischer oder der Schilly oder die Merkel oder der Stoiber meinen, um Gottes Willen, jetzt holen wir die Green Card Leute her und dann werden sie alle von Rechtsextremen erschlagen. Das ist nicht die Wahrheit der Sache. Das ist das Bild, für die Sache. Das ist Bild für die Sache, mit der klar gemacht werden soll, Leute, haltet euch mit eurer falschen, unerwünschten Einstellung ein bisschen zurück, weil ihr habt in Zukunft mit denen zusammenzuarbeiten. Ihr habt in Zukunft in Deutschland auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass Polen ein Teil Europas ist, dass der europäische Binnenarbeitsmarkt auch Polen richtig zulässt, dass sich Portugiesen bei uns bewerben können und so weiter und so fort. Gewöhnt euch daran und fangt nicht das Grummeln an und fangt nicht an, schon gar nicht an, die falschen Parteien zu wählen. Also es mit dem Erschlagen ist ein Bild und nicht die Wahrheit über die Sache. Die wollen nicht Green Card Leute schützen, sondern die wollen einen zur Ausländerpolitik passenden Nationalismus im Volk herstellen. Und das ist nicht dasselbe. Jetzt habe ich, du hast 4 Fragen gestellt, deswegen tut mir leid, habe ich auch ein bisschen mehr sagen müssen. Kriege ich noch was? Ja. Er sagt eben gerade, das mit dem Demografischen sollte ich nochmal deutlicher machen. Kurz. Demografisches Problem, das mit der Schlagzeile gelegentlich die Deutschen sterben aus, bebildert wird, meint nichts anderes, im Kern nichts anderes als die Altersstruktur des Beschäftigten, teils der deutschen Bevölkerung, des Beschäftigten auch in Zukunft noch weiter Beschäftigten, teils der deutschen Bevölkerung, ist bezogen auf die Sozialkassen und wer in sie hineinzahlen muss, unpraktisch. Die ist nämlich überaltert. Da sind so viele drin, die so schnell wieder rausgehen, also so kurze Zeit nur zahlen können. Das müssen wir ändern. Wir müssen dafür sorgen, und wenn das nicht durch deutsche Familien Kinderproduktion geht, die berühmte Keimzelle, dann müssen wir dafür sorgen, dass halt mit den Zuwanderern, unter Umständen mit Zuwanderern, diese Bevölkerungsstruktur geändert wird, sodass auf der einen Seite wir bei dem Prinzip bleiben können, dass die Unternehmer von den Sozialbeiträgen weitgehend entlassen werden, wir aber trotzdem immer wieder Geld reinkriegen in die Sozialkassen, weil die Beschäftigten länger einzahlen können. Übrigens aufpassen, alle Parteien, CDU bis hin zur SPD, sind sich einig, dass das eine heikle Geschichte ist, die noch nicht ganz gegessen ist. Deswegen sagt die CDU in ihrem Papier, die SPD hat ihr es ja noch nicht ganz vorgelegt, auch, das muss man sich überlegen, das ist eine Option, aber die erste Option ist, wir müssen die Deutschen wieder zum Kinderkriegen motivieren. So sagen sie es nicht, sie sagen, wir müssen die Familienpolitik wieder in den Vordergrund stellen. Das ist es mit der demografischen Komponente, so wie ich das sehe. Dass im August kaum waren die ersten Verlautbarungen der politischen Elite hinsichtlich der rechtsextremen Gefahr, ihrer Neueinordnung, des Umfangs ihrer Gefahr, der Ankündigung von ganz neuen Maßnahmen, wie man damit umgehen muss, also wie gesagt, einsperren, wegsperren, Personen aus dem Verkehr ziehen. Übrigens eine kleine Fußnote noch, ne? Muss man sich mal überlegen. Die Maßnahmen gegenüber den Rechten selber heißen immer Personen aus dem Verkehr ziehen. Und das, obwohl die Rechtsextremen zum ersten Mal als Überzeugungstäter bezeichnet worden sind. Doch witzig, ne? Überzeugungstäter. Naja, was macht man doch eigentlich mit Überzeugungstätern? Scheinbarer Widerspruch. Muss man mal drüber nachdenken. Können wir nachher nochmal machen. Aber Überzeugungstäter überzeugt man. Muss man doch nicht die Personen wegsperren. Über Triebtätern. Da würde es ja einem sofort einleuchten, wegsperren. Na gut. Also. Es gab in allen großen Zeitungen dann zugleich lange Artikel über die akzeptierende Jugendarbeit. Und immer mit meinem Kollegen Franz Josef Krafeld abgebildet, der dann erzählen durfte, dass er das alles ganz anders gemeint hat, als es praktiziert worden ist. Nun gut, sei es drum. Das Stichwort, an dem ich das mal kurz zeigen möchte, was meine These ist, heißt, das ist doch Glatzenpflege mit Staatsknete. Das ist das kritische Stichwort, mit dem in der Zeit, in der Süddeutschen, in der FAZ über die akzeptierende Jugendarbeit hergezogen wurde, die Anfang der 90er Jahre noch gehätschelt wurde und mit viel Geld ausgestattet wurde. Ihr merkt, ich platze vor Neid. Ich habe das nicht gekriegt damals. Meine These heißt in dem Fall, das repräsentiert heute oder das stellt heute eine falsche Kritik einer kritikablen sozialpädagogischen Maßnahme dar. Früher gab es diese Kritik Glatzenpflege mit Staatsknete auch schon mal. Da ist sie von Kritikern dieser, von linken Kritikern, also nicht offiziellen politischen, sondern linken Kritikern, ist sie gegen die akzeptierende Jugendarbeit eingewandt worden. Das ist doch bloß Glatzenpflege mit Staatsknete. Und das hieß damals was Doppeltes. Ich fasse es jetzt kurz zusammen. Das hieß erstens, ihr leistet doch überhaupt keine Kritik am Rechtsradikalismus. Der Begriff akzeptierende Jugendarbeit baut nämlich auf der Theorie von Heidmeier, Hogelmann, Beck und so weiter auf und sagt, das sind überhaupt keine Rechtsextremen, sondern ihre rechtsextreme Orientierung ist nur Zeichen für ihre Orientierungslosigkeit. Also muss man sie auch nicht als Rechtsextreme nehmen, sondern als arme, desintegrierte, orientierungslose, irritierte, von dieser Gesellschaft gebeutelte Jugendliche. Und schon hat man die gesamte Arbeit unter Abstraktion von dem Gesichtspunkt betrieben, unter dem man diese Klientel zusammengesucht hat. Man hat ja nicht irgendwelche arbeitslosen Jugendlichen, sondern hat sich ja gesucht als auffällige Rechtsextreme. Und kaum hatte man sie als auffällige Rechtsextreme zusammengesucht, hieß es, der Rechtsextremismus spielt keine Rolle mehr. Wir müssen sie so hinbiegen, dass wir sie integrieren, und hinbiegen zum Integrieren geht nur, indem wir uns in ihr Vertrauen einschleichen, und in ihr Vertrauen schleichen wir uns nur ein, wenn wir so tun, als seien sie keine Rechtsextremen. So. Das war der erste Quatsch. Was da rausgekommen ist, ist... Lassen wir es. So, das war die erste Kritik der alten, zusammenfassenden, kritischen Bemerkung Glatzenpflege mit Staatskritik, mit Staatsknete. Keine Kritik, sondern bloß unter Absehung des politischen Gehalts des Rechtsextremismus Integrationspflege. Und das zweite Moment, was damals immer noch mitgemeint war, bei Glatzenpflege mit Staatsknete, war ein Urteil, das heißt, aha, da kann man es mal wieder sehen, der Staat bündelt mit den Rechten. Der Staat schmeißt den Rechten, damit die Arbeitsplätze kriegen, Geld hinterher und hat gegen deren Rechtsextremismus überhaupt nichts einzuwenden. Da war was dran, weil in der Tat auch der damaligen politischen Position gegenüber dem Rechtsextremismus gegenüber gar nicht das politische Programm der Rechtsextremen, wie ausgebildet auch immer im Kopf, Gegenstand war, sondern deren Auffälligkeit beim Ausüben von Gewalt. Da war bloß die Frage, als Gewalttäter müssen sie gebremst werden. Das waren die beiden Punkte. Heute heißt es genau umgekehrt, unter demselben Titel, Glatzenpflege mit Staatsknete. Unser schönes Geld, Unsere schönen Steuergelder werden jetzt den Überzeugungstätern, den Staatsfeinden hinterhergeschmissen. Und das auch noch mit angestellten Sozialpädagogen. Wo sind wir denn hier? Schluss damit. Die Kritik findet also an der akzeptierenden Jugendarbeit vom Standpunkt der heutigen Kampagne statt und formuliert als Kritik nur, nee, Kritik des Rechtsextremismus heißt vom Staat immer, gerade wenn wir den Rechtsextremismus schon als politischen Feinde erklären, heißt immer echten Wegsperren und so weiter und so fort. Das meine ich mit falscher Kritik an einem sozialpädagogischen Konzept, was selbst kritikabel ist. Soweit erstmal. Kannst du damit was anfangen? Die durchgeführte Kritik der akzeptierenden Jugendarbeit, die würde noch ein paar Zwischenschritte erfordern, das lasse ich aber jetzt. Das ist übrigens, ich will damit nicht sagen, die Sozialpädagogen werden jetzt alle arbeitslos. Aber, was jetzt für die daraus folgt, muss man sehen. Akzeptierende Jugendarbeitsprogramme werden nicht mehr aufgelegt. Vielleicht werden sie in zunehmendem Maße Polizeiassistenten. Ich weiß es nicht. Übrigens, das denke ich mir nicht aus, ne? Das gibt es, das Programm. Aber es gibt ja auch noch genug andere in der Gesellschaft, die unter die Abteilung, Zitat, Wohlstandsmüll fallen. Also da geht den Sozialpädagogen die Arbeit nicht aus. Auch wenn sie sich um die Rechtsextremen nicht mehr kümmern dürfen. Nicht mehr so kümmern dürfen. Ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst zu der Abteilung Bruch im bürgerlichen Lager. Zum ersten Punkt und zum zweiten Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mal Heuchelei weg. Aber es gibt natürlich eine Redeweise drüber, die auf den ersten Blick so klingt, als sei sie was ganz anderes, als was die Kampagne beinhaltet. Und wo ich an dem einen Punkt Aufstand der Anständigen gesagt habe, naja, auf den zweiten Blick dann schon nicht mehr. Ne? Aber
würde... Den ersten würde ich eigentlich nicht mehr so viel gern eingehen.
Okay.
Ich meine nur, es gibt Gruppen oder es gibt Anstöße, die jetzt passiert sind aus verschiedenen nicht politischen Kreisen, die aus dieser Richtung, die natürlich aus der Politik kam, da würde ich dir auch völlig recht geben, das ist nicht die Frage, aber versucht haben, dieses anständig auch noch mit Inhalten über das eigentlich Gemeinte hinaus langsam aufzufüllen oder das für sich auch zum Teil so interpretiert haben, auch wenn es nicht so gemeint war. Und das waren zum Teil Ansatzpunkte, denke ich, auch für Linke, dort weiterzumachen und da eben diese Täuschung darüber, dass wenn Schröder Anständigkeit meint, der ein oder andere Gutgläubige, der auch noch was Gutes drunter verstehen wollte, dem klarzumachen, das ist damit nicht gemeint. Aber das ist natürlich der Punkt, der nicht mehr.
Da habe ich eine Kritik dran, an dem du wie du das sagst. Und zwar geht die nochmal von dem aus, ich glaube, du hast den Punkt, Nationalismus und Kritik an Rassismus irgendwie in einen ganz anderen Hals gekriegt, als ich denke, dass er richtig sei. Und zwar, mir ist das vorhin aufgefallen, nochmal an der Rede, wo sind wir denn gewesen? Wir waren bei jedem Aufmarsch der NPD. Wir haben jeden Aufmarsch der BVU verhindert. Wir waren bei und so weiter. Oder haben es probiert. Und wenn uns dabei Gutwillige helfen, dann ist das doch immerhin schon und so weiter.
Hat dir das niemand gesagt? Das hat dir niemand gesagt.
Ja. Also, vorhin war die Auskunft über, wer geht eigentlich zu den Aufmarschen der Rechten hin? Haben wir das gehört?
Das war nicht er, sondern es war ein anderer, aber jetzt hört euch mal das Argument an. Dann trifft es ihn vielleicht.
Ich habe es nicht zuordnen können, weil ich das persönlich falsch zugeordnet habe. Wasche ich meine Hände in Unschuld oder irgendwas. wollte zu der Praxis der Sortierung, vorhin war ja auch mal die Frage, was soll man eigentlich tun, was da ist. Und die Argumente, die ich hier gehört habe, die er vorgetragen hat, die gehen alle in die Richtung, der unanständige, jetzt unanständig genannte Nationalismus der Rechten und der anständige Nationalismus, die gehen zusammen, und zwar in vielerlei Hinsicht. Also müsste man sie kritisieren. Und zwar in der Hinsicht. Erstens, sage ich mal, Nationalismus ist doch nicht irgendwie eine Haltung, die heißt, ich finde jemanden anderes bäh, weil der kommt nicht von hier. Darin geht es doch nicht auf. Nationalismus ist doch erstmal, das hier ist meins. Ich, Deutscher, wir, unsere Sache. Wir alle haben ein Gemeinschaftswerk. So denken doch die Leute. So ist es doch, dass mit einmal herangetragen wird, dass den Unternehmern vorgeworfen wird, sie würden statt Deutschlands Größe zu fördern, indem sie Leute einstellen, Leute ausstellen, und das sei pfui, zum Beispiel eine rechte Kritik. Oder dass man von linker Seite aus sich hinstellt und sagt, es sei überhaupt eine Einigkeit hier. Man könnte sich ein viel besseres Zusammenleben, wenn es nicht so viel Egoismus und Bösartigkeit gäbe, in unserem Deutschland vorstellen. Unser schönes Deutschland, Gabi Zimmer. Ne? Also die sich dann hinstellt und sagt, also das wäre doch ein schönes Land. Und ich bin stolz drauf. Und wenn ich Französin wäre, würde ich sagen, vive la France. Aber jetzt sage ich, ne? Und das ist dann die Linke. Das ist doch der Nationalismus, der hier erstmal ansetzt daran, dass die alle Leute wir sagen und diesen ganzen komischen Kapitalismus mit all seinen Benutzungs-, Ausnutzungs- und so weiter Umständen und seinen Opfern als ein großes Gemeinschaftswerk ansieht. So, jetzt kommen welche daher und sagen, wir haben eine Kritik, wir haben auch eine Kritik am Kapital. Was machen wir? Wir gehen zur EVU. Ich halte das für einen komischen Übergang. Wenn man irgendwie begreift, dass Nationalismus was damit zu tun hat, dass die Leute hier mitmachen, mit sich machen lassen und dann auch noch sagen, wir alle, und auch noch ein schlechtes Gewissen dabei haben, manchmal, oder ein ganz gutes. Wenn das der Punkt ist, dann ist es doch seltsam hinzugehen und zu sagen, mich stört hier alles, aber am meisten. Und da gehe ich mit den Wohlmeinenden zusammen, stört mich die DVU. Das halte ich für eine Praxis, die eigentlich den Nationalismus überhaupt nicht kritisiert. Die unter Nationalismus eben letztlich doch nichts anderes identifiziert als die NPD-DVU-Glatzenfraktion und meint, naja, die Politiker würden vielleicht zu denen neigen. Und sie würden nicht glauben, dass sie sich ernsthaft von denen absetzen können. Das hat alles sehr den Ruf, dass man da die Kritik des Nationalismus sich eigentlich völlig erspart. Was ist es, wenn ich Antifa-Flugblätter lese hier, gerade rein und so, dann geht es um Action. Dann geht es, wo trifft man sich? Naja, ich glaube, dieses und dann gehen wir hin und passen auf, dass sich die nicht versammeln. Ich weiß gar nicht, ob man da groß was putzt. Weil man sich doch eigentlich die Kritik der Grundlage erspart, dieser Grundlage, aus dem doch dieser, auch der extreme Nationalismus wächst, aber auch eben jeder andere, auf den unsere rechten und linken Politiker sich so berufen, nämlich, das ist unser Land, da sind wir einig.
Du hast ein Stichwort gegeben zu einem Punkt, der vorhin angedeutet worden ist. Ich weiß auch nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, einer von euch da in der Ecke, den ich mir noch notiert hatte und wo ich was zu sagen wollte. Die, Antifas, also immer die, die es tun, ne? Die, die es nicht tun, meine ich immer nie. Mit ausgewiesener Kapitalismuskritik. Jetzt hat er schon darauf hingewiesen, abgesehen von dem inhaltslosen Selbstlob ausgewiesen, das können wir mal durchstreichen, das kann man nachher überprüfen.
Hat niemand gesagt, ich glaube, es war nicht von mir, die ist nicht ausgewiesen. Ich
weiß nicht, ob das gut, dann hat es ja erst recht Grund, wenn ich streiche.
Ist vielleicht ausgeprägt oder ausgearbeitet oder sonst irgendwie.
Gut. Also das ist, deswegen ist korrekt, ich will auch darauf gar nicht rumreiten. Kapitalismuskritik. Da trifft im Prinzip dasselbe zu, wie das, was ich in meiner Einleitung über den Antifaschismus gesagt habe. Das müsste euch doch klar sein. Er hat es angedeutet, die Faschisten treten heute als Kapitalismuskritiker auf. So, jetzt raufst du dir schon wieder die Haare. Das kannst du lassen, sonst geht es dir nachher so wie mir. Weil ich will damit überhaupt nicht behaupten, das sei dieselbe Kritik. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Nein, die Antifas haben eine ganz andere Kapitalismuskritik als die Faschos. Aber eins ist schon auffällig. Regelmäßig, das sind jetzt weniger die Antifas als diese andere Abteilung, treffen sich in Seattle, Prag, Nizza die linken Globalisierungskritiker mit Jungfaschisten und wundern sich, dass die auch da sind. Ich bin neulich auf einen Kongress eingeladen worden, da ging es um Globalisierungskritik. Da wurde, bevor überhaupt das Podium eröffnet wurde, kam jemand hoch und stellte einen Antrag und sagte, da hinten sind die Jungdemokraten, die jungen Nationaldemokraten. Wer hat denn die eingeladen? Die gehören hier nicht her. Die waren da. Und dann haben die sich zu Wort gemeldet und gesagt, wir gehören hier sehr wohl her, weil wir haben eine ähnliche Kritik wie ihr. Wir sind auch Kritiker der Globalisierung. Wir, genauso wie ihr, sind wir der Auffassung, dass das internationale Kapital den Nationalstaat kaputt macht. Und das können wir nicht zulassen, weil dann geht das deutsche Volk den Bach runter und überhaupt der Nationalstaat. Da haben die erst mal gestutzt und wussten gar nicht, was sie dagegen sagen sollten. Weil im Kern zunächst mal gibt es da eine Übereinstimmung. Nachher haben sie sich dann nicht mehr einigen können und das Resultat war, dass die jungen Nationaldemokraten rausgeschmissen wurden und die Gruppe, die den Antrag gestellt hatte, auch. Weil deren Staatskritik war ihnen auch wieder zu hart. Gut. Die faschistische Kritik am Kapitalismus sagt, der Faschismus ist ja purer Materialismus. Immer nur auf den Profit schauen, immer nur den Profit über alles stellen. Wo bleibt denn da der Gesichtspunkt der Volksgemeinschaft? Immer nur auf den Profit stellen, das sortiert ja das Volk nach Kapitalisten und Proletariern. Wobei doch der erste Betrachtungsgesichtspunkt darin besteht, dass beide darin identisch sind, dass sie deutsche Volksgenossen sind. So, das ist eine Kapitalismuskritik, eine kreuzfalsche. Aber es ist eine. Also bitte kommt mir nicht an mit, wir haben auch eine Kapitalismuskritik, sondern sagt mir gefälligst, worin sie besteht. Das gefälligst ziehe ich auch wieder zurück. Worin besteht sie? Ich will jetzt nicht wieder für euch reden, obwohl ich das alles ziemlich genau studiert habe und meine, dass ich den Kern der Kapitalismuskritik der Antifaschisten auch weiß. Aber das, also es nützt nichts zu sagen. Wir können uns alle umarmen. Ne? Alle sind Kapitalismuskritiker. Übrigens, der Schröder ist auch Kapitalismuskritiker. Der hat gesagt, das mit dem Shareholder-Kapitalismus, das müssen wir eindämmen. Heidmeier hat vor der Bundestagsfraktion der SPD einen Vortrag gehalten, wo er auf den Kapitalismus gewettert hat und gesagt hat, die Demokratie hat ihre Aufgabe, den Kapitalismus zu zähmen, nimmt sie nicht mehr wahr. Das ist jetzt eure Chance, Rot-Grün. Endlich Demokraten, die richtig sind in einer Regierung. Jetzt zähmt ihr mal gefälligst den Kapitalismus. Auch eine Kapitalismuskritik. Natürlich auch eine kreuzfalsche. Also es taugt alles nichts. Diese Bekenntnisse, was man, wogegen man auch immer sei und so. Also können wir jetzt drüber reden. Das wäre noch ein Angebot. Das fände ich auch ein klasse Thema. Ne? Können wir auch ein anderes Mal machen. Ich habe einen Verdacht, ich sage das eben, aber jetzt bitte, also so wie ich die Publikationen von 27 Untergruppen der antifaschistischen Linken studiert habe, läuft deren Kapitalismuskritik immer auf dasselbe raus. Der Kapitalismus wird im Prinzip gar nicht als ökonomisches Verhältnis, sondern als eine politische Macht vorgestellt, die komischerweise zu ihrer nationalen, internationalen Machtentfaltung wiederum die politische Macht notwendig hat und sie einsetzt. Dann gibt es Marionetten, die heißen Herrschaft, und manchmal ist die Lage für dieses Kapital, das internationale Kapital, ein bisschen verzwickt. Dann holen sie sich die Faschisten und machen Faschismus. Das ist dann auch der Zusammenhang zwischen Faschismus und Kapitalismus. Ne? So wird denn der arme Horkheimer, müsste sich im Grabe umdrehen, ausgebeutet, der da gesagt hat, wer vom Kapitalismus nicht reden will, soll vom Faschismus schweigen. Das ist ja nicht gemeint. Aber das ist Kurzfassung. Das ist aber der, also, ich weiß nicht. Da kann man noch so viel Profit sagen. Es ist bei denen nie was Ökonomisches. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meine ich ja nicht. Aber das ist wirklich, das ist jetzt mal jenseits vom Scherz, das halte ich für eine ganz ernste Geschichte, dass man sich über diese beiden Fundamentals streitet. Die Fundamentals Kapitalismus, Demokratie. Ich komme in Auseinandersetzungen mit den antifaschistischen und mit den Globalisierungskämpfern immer wieder auf diese beiden Punkte, übrigens vor Kapitalismus, immer noch auf Demokratie. Und da mal gescheit drüber zu reden und nicht immer gleich alles abzuwürgen mit diesem absurden Hammer, was tut ihr eigentlich? Ne? Übrigens, das was tun ist aus der Mode. Jetzt in der Mode ist mal wieder nachdenken. Mal wieder Kopf anstrengen. Also darüber mal sich zu verständigen mit den Leuten, das ist das halte ich für ganz wichtig. Wichtiger als diese Demo. Übrigens, ne, auch noch Fußnote, wenn niemand was sagt, das kam von euch. Wir haben bei den Demos, die unter dem Motto Aufstand der Anständigen, Menschlichkeit und Toleranz, nicht mitgemacht. Das halte ich für einen Fehler. Ich fand die paar Hanseln gut, die mit Transparenten am 9. November in Berlin aufgetreten sind, auf denen zum Beispiel ein paar richtige Sachen standen. Ja, ich kriege jetzt die Parolen nicht mehr zusammen, ich habe sie mir aufgeschrieben, ich habe sie jetzt nicht hier. Die fand ich in Ordnung. Bloß die sind natürlich dann auch ausgeblendet worden, beziehungsweise weggedrängt worden. Damals zu sagen, Leute, merkt ihr eigentlich, bei welcher Veranstaltung ihr seid? Und nicht zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist eine pur moralische Tour. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Ihr wisst doch, wenn ihr ein bisschen was bewirken wollt, müsst ihr die Hanseln überzeugen. Wer mit denen nichts zu tun haben will, der ist sich selbst genug mit seinem kritischen Standpunkt. Das hat aber mit Politik nichts zu tun. Bestimmt nicht.
Dass offensichtlich niemand als die Antifa angesprochen wird, die du so kennst.
Das ist immer so. Es ist immer so.
Sein, als wenn du hauptsächlich Antifas kennst, die Probleme haben mit jungen Nationaldemokratinnen oder so, zu diskutieren oder denen da nichts mehr einfällt, weil sie ja irgendwie alle gegen Kapitalismus sind, die kenne ich nicht, aber du scheinst davon jede Menge zu kennen, das will ich gar nicht nehmen. Dann können wir vielleicht diesen Disput auch unter dem Punkt abhaken, dass du grundsätzlich mit anderen Antifas diskutierst, als die ich in meinem
Kurs. Aufpassen, habe. Zwischenbemerkung. Ist euch entgangen, dass in der letzten Kritik, jetzt spreche ich dich an und die anderen, die sich auch als Antifas geäußert haben, das ist ja wurscht, ich ja auch nicht. Ja, siehst du, sind wir, ja, natürlich. Aber es ist doch aus der Debatte, ich will dich nicht unterbrechen, aus der Debatte ist doch rausgekommen, dass ich mit meiner Kritik an euch in großen Teilen recht habe. Was redest du denn?
Nein, das ist doch völliger Käse. Das, was du mal vorgeführt hast, wir haben was gesagt, dann hast du dich an einem, entweder war es Heuchelei oder es war NPD-Verbot, langgehangelt, hast es ab Absurdum geführt, von der rechten Position, von der Position, die hier niemand hat, und fordert die ganze Zeit, dass hier von dir eine fundierte Verknüpfung von Marxismus, Antikapitalismus, Faschismus, verschiedene Rollen des Staats und so weiter, das, was du ganz kurz angedeutet hast am Anfang, diese Sortierung nach Wert, nach Bundes etc., sowas irgendwie jetzt mal von denen, die sich jetzt hier, nur weil sie mal ihr bekannt gegeben haben, dass sie die Antifa anders wahrnehmen, plötzlich jetzt mal dargelegt werden müssen. Darauf wollte sich niemand einlassen, halte ich auch völlig richtig. Das ist nämlich eine ganz komische Position. Wir haben auch gar nicht so das Bedürfnis, du scheinst ganz andere zu kennen, deswegen habe ich gar nicht so das Bedürfnis, das darzustellen. Ich wollte gerne noch mal auf einen anderen Punkt kommen, nämlich wie du das Verhältnis siehst von dieser, es gibt ja ganz offensichtlich so eine Trennung, also es gibt das eine, was eine normale Einwanderung ist, das ist so das Fußvolk, und dann gibt es so die Spezialisten, die werden nochmal besonders selektiert. Also es gibt diese IT-Spezialisten, für die aber ganz genau wird, das hat mit Integration nichts zu tun, sondern da spannt die Zahl zwischen 3 und 5 Jahren, die hier bleiben sollen, bei den Familien wird schon kritisch, dann sollen sie wieder gehen. Und vielleicht, wenn da die Krise noch nicht überwunden ist und wir noch nicht genug Arbeitskräfte nachproduziert haben mit dieser entsprechenden Qualifikation, dann bleiben sie halt nochmal 2 Jahre länger, das kann man ja flexibel handhaben. Und dann gibt es diese Normaleinwanderung, wo dann der Zusammenhang kam mit dem demografischen Faktor und Rente und so, wo ich sehe, da sind die Bedürfnisse da schon wieder unterschiedlich. Also Rente zu sichern ist für die Reproduktion des Kapitals schon eher Luxus, also ob die dann mit 60 verarmt werden oder 65 oder weil die halt oder und ähnlich verarbeiten, das spielt für die Reproduktion von Kapital eine geringere Rolle, als wenn man in einem expandierenden Markt sich eine Weltmachtposition sichern muss und das momentan auf dem IT-Markt der Fall ist zum Beispiel. Wie du da tatsächlich das Bedürfnis einschätzt, aufgrund von aus meiner Ansicht momentan sehr vorrätigen Produktivitätssteigerungsreserven, diese Fußvolkeinwanderung, finde ich jetzt einfach mal, tatsächlich aufrechtzuerhalten. Oder ob sich das nicht in Zukunft ohnehin begrenzen wird auf eine sehr selektive, sehr ausgewählte und auch sehr kurzzeitige und eben nicht auf Integration gerichtete Aussuchen aufgrund dieser Machtposition Deutschlands, sich aus einzelnen Ländern ganz spezifische Gruppen rauszugreifen und die eben wieder dann auch nach Hause zu schicken. Genau das, was du vorher eigentlich mit einer vergangenen Ding identifiziert hast, wo ich momentan sehe, wirkt beides zusammen und vielleicht gibt es auch noch widerschreitende Kapitalinteressen, verschiedene Fraktionen, die noch auf das eine oder andere stärker angewiesen sind, aber ich sehe so diese Notwendigkeit aufgrund der Produktivitätsreserven, aufgrund der ökonomischen Situation momentan, eine größere Einwanderung von niedrig qualifizierten Arbeitskräften zum Beispiel, das sehe ich momentan nicht.
Ich auch nicht. Naja, ich auch nicht. Naja, also zum letzten, da kann ich zustimmen. Ich habe
oder noch spezifischer, wer sind dann die Leute, die integriert werden sollen? Weil die Spezialisten sind es nicht und die massenhafte Einwanderung anderer wird gar nicht gebraucht.
Also man muss aufpassen, dass man Integration nicht mit Eindeutschung, mit Einbürgerung gleichsetzt. Das wird immer mehr Wert darauf gelegt, dass Integration sein muss, wen betreffend sage ich gleich, aber dass der Übergang von der zur Einbürgerung immer noch ein gesonderter Schritt ist. für den die erfolgreich absolvierte Integration eine Voraussetzung ist, aber sich nicht darin erschöpft, Voraussetzung für Einbürgerung zu sein. Und zwar deswegen nicht, weil, und jetzt komme ich auf eine Gruppe, die ich vorhin nur ganz kurz angesprochen habe, die in deiner Aufzählung nicht vorkam, und das hängt mit denen zusammen, die der Schily als Resultat einer unumkehrbaren Zuwanderung bezeichnet hat. Das sind diejenigen, zum großen Teil sind es die Kinder und Kindeskinder jener Arbeitsimmigranten aus den 50er Jahren, die einfach, aus welchen Gründen will ich jetzt nicht erörtern, nicht so funktioniert haben, wie sich der deutsche Staat damals vorgestellt hat, dass sie nämlich Anfang der 70er Jahre spätestens, als die Arbeitsmarktsituation eine andere war, nicht geschlossen wieder in die Türkei, nach Portugal, Italien oder wo auch hin zurückgewandert sind. Was ist mit denen passiert? Das ist eine Merkwürdigkeit, die man festhalten muss, dass sie einerseits, dass die einerseits immer noch der Hauptstoff für deutsche Ausländerfeindlichkeit sind. Da wird denn gesagt, die separieren sich, die bilden Ghettos, die wollen ja gar nicht hier bleiben, die wollen sich ja gar nicht integrieren, also gehören sie auch nicht her. Neben allen Flüchtlingen und Asylbewerbern sind die der Hauptgegenstand der Ausländerfeindlichkeit der deutschen Bevölkerung. Obwohl sie der Sache nach objektiv zu einem großen Teil schon längst, ich sage das mal mit der lapidaren Floskel, dazugehören. Schon längst was ganz anderes sind, als das, was der ausländerfeindliche Standpunkt ihnen gegenüber macht, aus ihnen macht. Was sie sind, ist, sie haben hier Familien. Sie leben in der zweiten und dritten Generation hier, sind deutschsprachig, gehen in deutsche Schulen, sind, ich sage das mal soziologisch, deutsch sozialisiert, deutsch dressiert, kann ich auch sagen. Sind übrigens der Hinweis, ich bin binational aufgewachsen, heißt das übrigens immer, ne? Sind integriert in den Arbeitsmarkt, haben, es gibt einen wunderbaren Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom September unter der Überschrift Kollege Lohnarbeiter. Kollege Ausländer werden Lohnarbeiter mit ausländischem Pass nach 5 Punkten als ungeheuer nützlich für Deutschland vorgestellt. Und zwar all diejenigen, die es hier schon gibt. Da wird gesagt, das ist hochinteressant. Erstens gibt es, zum Teil stimmt das sogar, zum Teil ist es fürchterlich übertrieben. Erstens gibt es kaum einen Bereich, keine nationale Geschäftssphäre, in der nicht die Ausländer wie die Inländer ganz normal und zuverlässig als Arbeitskräfte funktionieren. Besonders wird da gesagt, in dem Reinigungsgewerbe, Gaststätten und Hotelgewerbe. Das ist das Erste. Der zweite Beleg für Kollege Ausländer, also Plädoyer für, die gehören doch dazu, also soll man sie auch als solche behandeln, heißt, das stimmt gar nicht, dass die Arbeitsplätze wegnehmen, die schaffen sogar welche. 300.000 hätten in den letzten 10 Jahren eigene Geschäfte gebildet. Und diese 300.000 hätten sogar 150.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Also jedes Geschäft einen halben Arbeitsplatz. Was das für Geschäfte sind, kann man sich dann ja ungefähr vorstellen. Ne? Zweite Sache. Dritte Sache. Die sind überhaupt für den Staat. Übrigens, die Rentenabteilung ist eine Staatsabteilung und keine weniger eine Kapitalabteilung. Sind für den Sozialstaat, sind die ausländischen Familien ein Segen. Warum sind sie für die ausländischen Familien ein Segen? Weil wenn da mal einer in der Familie arbeitslos ist, dann ist der Familienzusammenhang so groß und so solidarisch, dass sie das glatt auffangen, ohne zusätzliche Ansprüche an den Sozialstaat zu stellen. Und dann haben sie noch einen letzten Punkt, der heißt übrigens, die Banken mögen Ausländer auch sehr gerne. Warum mögen die Banken die Ausländer so gerne? Weil die Banken mit den Ausländern als Kreditnehmer so gute Erfahrungen gemacht haben. Die Ausländer nehmen nämlich nur dann Kredite, wenn sie irgendwelche Sachen brauchen und dafür, das hängt auch wieder mit der solidarischen Familie zusammen, verzichten sie denn mal eine Zeit lang auf was. Während die Deutschen, die wollen mal Kredite haben, ohne auf was zu verzichten. Also ist da die Garantie, dass man den Kredit zurückkriegt, viel größer. Ich will das nicht überprüfen. Ich will bloß sagen, das sind alles zum Teil richtige, zum Teil übertriebene, zum Teil erlogene Belege für einen Standpunkt. Und der Standpunkt heißt, diese Ausländer sind keine Ausländer mehr. Die sind längst integrierte, ist längst eine integrierte Abteilung der deutschen, jetzt kommt der Differenzbegriff Bevölkerung. Nein, zum deutschen Staatsvolk gehören sie noch nicht. Aber zur deutschen Bevölkerung gehören sie. Und nach all dem, was wir uns an Integrationsleistungen von einem Ausländer vorstellen, sind es Integrierte. Deswegen, bitteschön, zu denen einen anderen Standpunkt einnehmen, sie als Dazugehörige, zur deutschen Bevölkerung Dazugehörige rechnen und ihnen, jetzt kommt der Übergang, nach Sonderüberprüfung ihrer tatsächlichen Integration, die Kriterien sage ich jetzt nicht, die sind schweinisch, sogar eine Einbürgerungsoption zu eröffnen und ihnen das Jus Soli für den Fall, dass sie 8 Jahre hier waren und Kinder gezeugt haben, die hier deutsch aufgewachsen sind, anzuerkennen, anzudienern, was weiß ich, oder ist ja wurscht. So, das sind die Abteilungen. Das ist die Abteilung, die du ausgelassen hast, um die geht's auch. Das ist der Standpunkt, die gehören doch längst dazu. Es ist absurd, sich der Vorstellung hinzugeben, von diesen 7,3, von denen 3,6 Millionen in Arbeitsverhältnissen sind, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, als welche, die nicht längst ein integraler Bestandteil des Funktionierens nationaler Politik und Ökonomie sind. Also hat man zu denen noch eine andere Stellung einzunehmen und hat die andere Stellung auch als anderes ausländerpolitisches Rechtsverhältnis festzuschreiben. Die müssen nicht reinkommen, sondern die sind längst drin. So, das ist die Abteilung. Die andere Abteilung, IT-Deutsche, da hast du recht, nein, IT-Inder, Green Cards und andere, Blue Cards, Red Cards, was da alles kommen wird. Da heißt zunächst mal in der Tat der Standpunkt, ja, das sind nicht deutsche, also ausländische Arbeitskräfte. So, inwieweit sie jetzt den Restriktionen unterliegen, die nach altem Muster an Arbeitsimmigranten, an angeworbene Arbeitsimmigranten angelegt werden oder nicht, ist noch nicht entschieden. Das liegt weniger oder nicht allein an der neuen ausländerpolitischen Einstellung zu den Green Cards, sondern es liegt zum Beispiel daran, das ist wahrscheinlich auch kein neues Argument, dass diese IT-Spezialisten, Inder und so weiter und so fort, eben nicht nur von Deutschland umworben werden, sondern von Amerika und von anderen Staaten gleichermaßen umworben werden. Und wenn das eine Bedarfsanwerbung ist, dann kommt es auch immer darauf an, was wird denn den Angeworbenen eigentlich geboten? Und von daher kommt ein ganz neuer Gesichtspunkt rein, diesen Indern oder wem auch immer mit ihrer Qualifikation Sachen anzubieten, die eigentlich sich vom deutschen Standpunkt erstmal so gar nicht gehören, die aber als Konkurrenzangebot Sinn machen. Also muss man wie Amerika sagen, ihr dürft eure Familie nachholen. Alles, das ist noch nicht so ganz entschieden, wie das in Zukunft geht. Ihr habt ein unbefristetes Bleiberecht. Das sind alles Sachen, die offen sind. Und inwieweit daraus sich, wenn halt diese Leute 10, 20 oder 15 Jahre hier sind, also wirklich gebraucht werden, und eingearbeiteter Ausländer ist immer besser als ein nicht eingearbeiteter, qualifizierter Inländer. Vom Kapitalstandpunkt aus. Dann irgendwann auch mal diesen Weg über Integration zur Einbürgerung vollziehen. Das weiß nicht. Die dritte Abteilung, ja, das sind alle diejenigen, die nicht erwünscht herkommen. Für die gilt möglichst gleich an der Grenze Deutschlands, noch besser gleich an der Grenze Europas, vergleiche Schengen, umdrehen und zurück in die Heimat schicken. Unter Abteilung Aussiedler sage ich jetzt nichts mehr zu. Aber wichtig ist nur, diese neue Geschichte, jetzt die ausländischen Arbeiter, wenn sie nützlich sind, die betrachten wir als welche, die dazugehören. Der Standpunkt des Nutzens ist einer, der fast schon so etwas wie den Übergang zur richtigen Nationalität ist. Früher war das genau umgekehrt. Wenn nützlich, dann schon nach der entsprechenden Anstrengung in Sachen Integration Option auf Aufnahme im deutschen Herrenvolk in Anführungszeichen. Das ist das Neue dran. Aber deswegen wird noch längst nicht die Differenz gekippt zwischen inländischem brauchbarem Arbeitsvolk und deutschem Staatsvolk. Aber die Übergänge werden erlaubt. Und das ist die Geschichte, kann ich auch noch eine Fußnote zu machen, weswegen das Jus Sanguinis, also das Abstammungsgesetz, ergänzt wird durch das Geburtsrecht, also Kinder von Ausländern, also nicht deutschstämmigen, dürfen dann oder sind dann Deutsche, wenn die Eltern 8 Jahre hier gelebt haben, wenn sie nicht straffällig geworden sind, wenn sie ein gültiges Aufenthaltsrecht haben, wenn sie ihre Familien ernähren können, wenn sie Deutsch sprechen, wenn sie auf die Verfassung geschworen haben und was der weiteren Scherze näher sind. Und das Jus Soli ergänzt, ne, übrigens mal denken, die ganzen Ausländer freundlichen und antirassistischen Gruppierungen haben immer gesagt, Jus Soli sei fortschrittlich, Jus Sanguinis sei rückschrittlich. Ja, Pustekuchen. Nur ein anderes Staatsinteresse verbirgt sich dahinter. Die Franzosen drehen es um, die ergänzen jetzt ihr Jus Soli, also Geburtsrecht, wer hier geboren ist in französischen Unterdrückung, kriegt automatisch die französische, nicht automatisch, nach ein paar Jahren, die französische Staatsbürgerschaft. Amis haben Jus Soli ziemlich radikal gemacht. Die ergänzen das jetzt um Jus Sanguinis. Momente davon. Von wegen Fortschritt. Ich lache mich ja tot. Nichts anderes als ein anderes Staatsinteresse steht dahinter. Übrigens, auch das sollte man sich mal, das sage ich, weil es unbekannt ist. Die Franzosen sind auf dieses Jus Soli. Jeder ist Franzose, der auf französischem Territorium geboren ist. So ungefähr lautet das. Übrigens nicht gekommen, weil sie den Ausländern irgendwas Gutes antun wollten, sondern das ist ihnen eingefallen nach der Eroberung Nordafrikas als französische Kolonie. Da haben sie gesagt, wenn wir jetzt Kolonie gleich französisches Staatsgebiet, das Jus Soli einführen, dann haben wir auf einen Schlag ein paar Millionen französische Staatsbürger mehr, die können wir in Uniform stecken und mit denen können wir wunderbare Kriege führen. Das Blöde ist nur, die haben sich das zum Teil auch gefallen lassen. Das ist der kolonialistische Hintergrund dieses angeblich fortschrittlichen Jus Soli. Heute ist es nicht kolonialistischer Hintergrund. Ja, und ergänzt um die Einbürgerungsoption, da kann man einen Antrag stellen und dann muss man irgendwie sich als Superdeutscher vorführen und dann darf man vielleicht auch. Das ist die Sortierung, die im Augenblick debattiert wird. Sie ist noch nicht abgeschlossen, aber was ich verfolgt habe, gibt es eigentlich in dem, was ich gesagt habe, einen ziemlichen Konsens zwischen den Parteien. Es gibt Differenzpunkte, die will ich nicht ansprechen. Aber ihr merkt, ne? Das hat nichts mit Freundlichkeit gegenüber Ausländern zu tun, weil selbst der Standpunkt des Nutzens heißt ja immer, das ist ja immer der Standpunkt des Ausnutzens. Da muss man, um das als fortschrittlich betrachten zu können, muss man schon auf dem Standpunkt stehen, in Deutschland arbeiten zu dürfen, ist ein Segen. Sich in Deutschland ausbeuten zu dürfen, ist ein Segen. Nur dann kann man es als fortschrittlich bezeichnen. Also immer ist der Standpunkt, was nützt dem Staat, in dem Fall sogar ziemlich radikal immer am Kapital, im Augenblick ziemlich radikal am Kapital lang gedacht, mit dem Hinweis Rentenkasse als Ergänzung. Und wie gesagt, die notwendige Kehrseite dieser Sortierung, nützlich, heißt ja immer unnütz. Und wie mit denen verfahren wird, ist erstens dasselbe wie immer und zweitens noch ein bisschen härter. Von wegen fortschrittlich. Von wegen auch Relativierung von Nationalismus. Nur nationale Angelegenheiten, nur nationale Belange diktieren die neue Sortierung. Okay.
Ja, da ist noch. Gibt es überhaupt noch positive Elemente des Nationalismus heutzutage?
Nein, das schließt sich der Sache nach aus. Weil Nationalismus ist, wie immer man das nennt, Patriotismus, Vaterlandsliebe, Heimat, ist immer, was er vorhin schon angedeutet hat, für die Leute, die in einer Nation leben. Der Standpunkt, mich interessiert das, was der Staat mit mir macht, wie ich jetzt hier in dem Land vorkomme. Immer, in allen Abteilungen, wie immer man das Ding nennt. Nicht, weil ich mich ganz eins denke mit der staatlichen Führung, die mich für seine Zwecke herannimmt. Das ist immer der Kardinalfehler von Nationalismus, egal ob man ihn jetzt in Vaterlandsliebe, Patriotismus oder Heimat nennt.
Ja, aber es gibt doch noch unterdrückte Nationen. Wie würden Sie da, dort den Nationalismus beurteilen?
Wenn die unterdrückten Nationen, in Anführungszeichen, im Namen ihrer Nation oder im Namen ihres Volkstums, also im Namen von ethnischen Zusammengehörigen, eine Befreiung durchsetzen wollen, dann leuchten bei mir rote Lampen auf. Dann habe ich nämlich den Verdacht, das muss man überprüfen, ich will es nicht generell behaupten, dann habe ich nämlich immer den Verdacht, dass die was ganz anderes wollen, als dass sie als ein Haufen von Menschen, die es irgendwie zusammengefügt hat in einer Weise, für die sie gar nichts können, dass es ihnen gar nicht darum geht, dass es ihnen besser geht, sondern nur darum geht, dass sie ein Staatsgebilde, eine Herrschaft über sich haben, die derselben Ethnie angehört wie sie selber. Und das ist blöd. Das macht denselben Fehler nach, auch wenn es in der dritten Welt passiert und man angeblich immer dafür sein muss. Das ist derselbe Fehler des Nationalismus.
Ja, welche Alternative sehen Sie dann? Gibt es dann sozusagen internationalistische Konzepte? Und nachdem jetzt auch der Versuch des Sozialismus oder des realen Sozialismus, der sich auch auf internationale Grundlagen gestellt hatte, mehr oder weniger doch kläglich gescheitert ist, sieht es doch auch mit internationalen Konzepten nicht so günstig aus, oder gibt es Ansätze und Tendenzen, die Sie vielleicht begrüßen würden oder in die man gewisse Hoffnungen setzen könnte?
Was ist, wenn ich sage nein? Was ist denn? Wenn ich sage nein, ich sehe keine Ansätze, die es bereits gibt, hätte aber sehr viel im Kopf, aber das existiert noch nicht als Ansatz. Also wissen Sie, das ist so, warum braucht man, um die Frage zu beantworten oder sich die Frage vorzunehmen, was ziehen wir jetzt aus unserer Bilanz für einen Schluss, immer den Verweis auf, es gibt schon eine real existierende Perspektive für mich. Da, wenn es die nicht gibt, dann muss ich sie erst schaffen. So einfach ist das. Das ist natürlich blöd. Ich fände es auch viel besser, wenn es sie gäbe. Viel besser. Ich sehe sie nicht, aber das hindert mich nicht daran, nach wie vor diesen Schluss zu ziehen. Naja, dann muss man gucken, wenn man ein paar Leute zusammenkriegt. Und zu dem Internationalismus, da gilt halt der alte Spruch von Marx, ne, um die Konfrontation der Staaten untereinander, der kapitalistischen Staaten untereinander abzubauen, muss man das Kapitalverhältnis im Innern beseitigen. Alte Wahrheit von einem längst verstorbenen Denker. Gut, wollen wir Schluss machen.
Darf ich noch eine kleine Frage stellen, weil Sie vorletzt haben, die Zivilcourage, da hätten Sie große Vorbehalte dagegen.
Ja.
Aber ich meine doch, dass da ein Körnchen Wahrheit drin ist, weil im deutschen Volk doch immer noch ein starker Untertanengeist vorhanden ist.
Und mehr
Zivilcourage gar nicht schädlich sein, meine ich. Und jetzt wollte ich Ihren Standpunkt dazu haben, weil Sie das anders gesehen haben.
Ja, das was... Also erstens meine ich, dass Zivilcourage und Untertanengeist überhaupt kein Gegensatz sind. Aber das muss natürlich begründet werden. Das kann man erstmal, das kann man auf der einen Seite von dem, was Zivilcourage für sich ist, begründen. Und das kann man noch viel deutlicher begründen von dem, wie Zivilcourage jetzt eingefordert wird. Schauen Sie, ich fange mit dem letzten kurz an, weil ich das auch kurz machen jetzt will, weil irgendwann geht mir auch die Puste aus. Zivilcourage ist ja von wem gegen wen eingeklagt. Es ist von der höchsten Politik, die diese Kampagne inszeniert hat, eingeklagt. Und zwar sollen die Bürger Zivilcourage zeigen, wenn wieder mal irgendwelche Glatzen über irgendeinen Farbigen in der U-Bahn herfallen. So, nicht weggucken, sondern hinschauen. Erstens, ich habe nichts dagegen, dass man da eingreift, wenn man die Mittel dazu hat und nicht nachher in einem Zustand endet, wo einem jedes weitere Eingreifen nicht mehr möglich ist. Es ist ja unpraktisch. Zweitens, aber, und das ist wichtiger, muss man sich mal überlegen, was alles mit dieser Aufforderung, wann man Zivilcourage zeigen soll, eigentlich nicht unter Zivilcourage fällt. Überlegen Sie sich mal. Ne? Fingieren wir uns ein Beispiel, was so auf eure Zeug. Da schließen sich 500 Leute zusammen und sagen, jetzt machen wir mal eine Demo zum nächsten Abschiebeknast, ketten uns alle fest dort, verteilen Flugblätter gegen die rassistische Ausländerpolitik der Demokraten, und erwarten, dass wir im Herbst vom Bundespräsidenten Rau einen Hosenbandorden für Zivilcourage kriegen. Ne? Also, das ist der Spruch, den ich vorhin schon mal gemeint habe. Mit dieser Aufforderung zur Zivilcourage ist gleich sortiert, über wessen Brutalitäten man sich aufregen darf und über wessen nicht. Wessen Leichen man anzeigen darf und wessen auf keinen Fall. Und das ist das Gegenteil von Bekämpfung von Untertanengeist. Das ist Untertänigkeit par excellence. Ich kann es auch noch mal härter sagen. Ich kann sagen, es gibt von Beckstein diesen wunderschönen Spruch. Der heißt, es muss gesichert sein, dass in Deutschland jeder Ausländer so lange sicher ist, bis er abgeschoben wird. Na? Das ist die andere Seite. Jetzt greife ich mal ein. Wie gesagt, ich halte das für eine Selbstverständlichkeit. Aber da muss man sich auch klar sein, die Leute, die ich da vielleicht geschützt habe, sind damit wiederum, marschieren dann in ihr Heim und warten auf ihren Ausweisungsbescheid. Ne? So, das ist die eine Sache. Also da muss man, deswegen sage ich, aufpassen. Jetzt sage ich noch einen Satz zu Zivilcourage für sich. Zivilcourage für sich, übrigens, das kann ich nochmal an diesem Beispiel machen, 500 Leute ketten sich an, rüsten sich vielleicht sogar mit Trillerpfeifen aus und so weiter und lassen sich da nicht so einfach vertreiben und deuten an, wir sind Gegner deiner Ausländerpolitik, lieber Staat. Lieber Staat in Anführungszeichen. Das fällt nicht nur deswegen nicht unter Zivilcourage, weil es ja gerade den aktuell amtierenden Staat trifft. Wenn wir uns mal vorstellen, in 5 Jahren käme eine sozialistische Regierung nach Revolution hier ans Ruder, dann kann es sein, dass diese Menschen posthum noch einen Orden für Zivilcourage kriegen. Genauso wie die Deserteure im Dritten Reich posthum eine Gedenktafel für Zivilcourage gekriegt haben, aber im Dritten Reich an die Wand gestellt sind. Das ist das Erste. Zivilcourage ist vom Staat immer der Hinweis führt euch auf als Repräsentanten einer anständigen Staatsmoral. Und das ist was ganz anderes, als zu sagen, man hilft doch den Leuten. Das ist doch selbstverständlich. Führt euch auf als Denkmal dessen, was nationalgehöriger Anstand ist. Das Erste. Das Zweite ist, deswegen ist die Sache mit den 500 auch immer prekär. Ne? Zur Zivilcourage gehört immer Courage, Mut und das Zivil. Das ist doppelt blöd. Courage ist schon blöd, ne? Mut ist blöd, weil Mut heißt ja nun mal, man unternimmt eine Aktion, ohne auf die Folgen für die eigene Unversehrtheit zu denken. Das ist immer blöd. Die Frage, warum das dann als Mut hochgehalten wird, das kann man sich mal fragen. Da gibt es dann auch schöne Beispiele. Zivil ist auch blöd, weil zivil ist ja bloß die Betonung von wehe, das ist unzivil, also militärisch. Also wehe, ihr bewaffnet euch in einer Weise, wie es eurem Anliegen entspricht. Dann ist nichts mit Lob als Zivilcourage. Das sind die drei Momente und deswegen bin ich ein strikter Gegner von Zivilcourage. Jetzt machen wir Schluss.